Good morning. It's May 12th, 2021. I'm Simon, and I'm so glad to speak to you again. This is your award-winning Gitmo Nation Media Assassination episode number 33, magic number. Tischlein deck dich, Folge 33. Ich begrüße euch hier und habe dieses Intro aufgenommen, um einem großen Vorbild Noah Gender nachzueifern und ihrem Fetisch der 33 gerecht zu werden, Genüge zu tun. Ja, da mir heute jetzt auch nichts Besseres eingefallen ist, was dieser Zahl 33 so gerecht werden könnte, habe ich einfach gedacht, ja, dieses Intro muss doch sein. Dieses Intro will ich einfach mal ausprobieren und ich finde das ganz gut. Ich finde das so schön, immer wie Noah Gender anfängt. Und da kann ich hier sicher gar nicht rankommen, aber es putscht einen auf, es bringt einen richtig in Fahrt. Und dann weiß man auch, jetzt geht der Podcast los. Jetzt geht's zur Sache. Und hier geht's auch zur Sache, kann ich euch sagen. Hier, Folge 32 ist noch nicht veröffentlicht, aber das ist mir zu viel Arbeit, da immer durchzuschauen, was ich noch rausschneiden will. Gab viele Dinge, die ein bisschen schwierig zu sagen waren. Aber jetzt lese ich hier einfach mal vor von Michelle Houellebecq, Ausweitung der Kampfzone, weil ich auch diese Folge 8 jetzt letztens wieder gesäubert habe. Und nochmal neu hochgeladen habe, ohne die ganzen Pausen. Daher kann ich hier einfach noch was vorlesen, was dann sehr gut thematisch den Einstieg liefert in dieses Themenfeld, dem ich mich am Anfang hier widmen will. Deshalb lese ich das hier auf Seite 103. Mart und Martin sind seit 43 Jahren verheiratet. Da sie mit 21 geheiratet haben, sind sie nun bei 64 angelangt. Sie sind pensioniert oder werden es bald sein, je nach den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die in ihrem Fall gelten. Sie werden, wie man so sagt, ihren Lebensabend miteinander verbringen. Unter solchen Umständen entsteht mit einiger Sicherheit eine Paareinheit, die unabhängig von jedem sozialen Kontakt funktioniert und der selbst auf sekundären Ebenen gelingt, die Bedeutung eines alten, einzelgängerischen Gorillas zu erlangen oder gar zu übertreffen. Nur in diesem Rahmen lässt sich meiner Meinung nach die Möglichkeit, dem Wort Liebe einen Sinn zu geben, neu in Erwägung ziehen. Und das finde ich schon so wunderschön hier, was Michelle Houellebecq da schreibt. Wenn wir die Liebe definieren wollen, sagen wollen, was das ist, müssen wir so anfangen, dass da diese Eheleute also 40 Jahre verheiratet sind, seit 43 Jahren und sie sind jetzt mittlerweile so aufeinander abgestimmt in all ihren Bewegungen und Gewohnheiten und krummen Ideen und Macken, aber sie sind so aufeinander eingestellt, dass sie schon die Bedeutung eines alten einzelgängerischen Gorillas erlangen oder gar übertreffen. Das finde ich eine wunderschöne Metapher. Dieses Liebespaar verschmilzt da zu einem alten einzelgängerischen Gorilla und verhält sich genauso. Es sind nicht mehr zwei Menschen, sondern es ist so eine eingespielte Einheit. Und es klingt ein bisschen defätistisch, so als würde es bei der Liebe zwangsläufig darauf hinauslaufen, dass man dann einfach nur noch so erstarrt ist in alten Mustern. Aber genau darum geht es doch. Wie sonst soll man das realisieren, so zusammen zu bleiben? Das ist doch dieser Gedanke der Liebe. Es lohnt sich doch, zusammenzufinden und der Mensch sollte nicht allein bleiben, wie Houellebecq dann an anderer Stelle schrieb, diesen Gedanken hatten schon die alten jüdischen Gelehrten gefasst. Der Mensch sollte nicht allein bleiben. Und daher, und unter diesen Bedingungen können wir der Liebe also neuen Sinn, neues Leben einhauchen, wenn wir sagen, ja, das streben wir auch an und sehr schön diese Pathetik. Da strebt man ins Unendliche, da strebt man die endlose Liebe an, zumindest bis zum Tod, sag ich mal. Und das war es ja auch in dieser Folge 30 mit Crow, der gesungen hat. Fände es schön, wenn du mir gehörst, das ist auch so eine Perspektive auf die absolute Liebe, die so lange andauern soll, das ganze Leben am besten andauern soll. Und ja, da habe ich ja auch schon betont, wie richtig dieser Satz von Crow ist und wie wichtig es ist, dieses Ideal da mal anzusetzen und auch wenn es eine Illusion ist oder so mit dem Realitätsprinzip vielleicht nicht in Übereinklang zu bringen ist, dass man da so lange sich lieben soll, okay, jahrzehntelang, trotzdem wichtig dran zu glauben und danach zu handeln. Aber ich muss hier noch weiterlesen. Nachdem ich mein Denken mit den Pfählen der Einschränkung gespickt habe, kann ich nun hinzufügen, dass der Begriff der Liebe trotz seiner ontologischen Zerbrechlichkeit alle Eigenschaften einer wunderbaren operativen Kraft enthält oder bis vor kurzem enthielt. In Eile geschmiedet hat er auf der Stelle großen Anklang gefunden und bis zum heutigen Tag gibt es nur wenige, die deutlich und entschieden darauf verzichten zu lieben. Dieser durchschlagende Erfolg sollte eigentlich eine rätselhafte Übereinstimmung mit wer weiß welchem grundlegenden Bedürfnis der menschlichen Natur beweisen. Ich werde mich dennoch hüten, und genau dieser Punkt trennt den wachsamen Analytiker vom Abwickler von Nichtigkeiten, auch nur die knappste Hypothese über die Natur des erwähnten Bedürfnisses zu formulieren. Wie dem auch sei, die Liebe existiert, da man ihre Wirkungen beobachten kann. Dieser Satz ist eines Claude Bernard würdig. Es liegt mir daran, ihn ihm zu widmen. O unanfechtbarer Gelehrter! Es ist kein Zufall, dass die Beobachtungen, die dem Gegenstand, den du dir ursprünglich vorsetztest, scheinbar so fern liegen, sich eine nach der anderen wie dicke Wachteln unter die strahlende Majestät deiner schützenden Aureole fügen. Zweifellos geht eine große Kraft aus von jenem Versuchsprotokoll, das du mit seltener Geistesschärfe im Jahre 1865 definiertest, damit es den extravagantesten Tatsachen erst dann gelänge, die finstere Pforte der Wissenschaftlichkeit zu durchschreiten, wenn sie sich der Strenge deiner unbeugsamen Gesetze unterworfen haben. Ich grüße dich, unvergesslicher Physiologe, und erkläre mit lauter Stimme, dass ich nichts unternehmen werde, was die Dauer deines Reichs auch nur um ein weniges verkürzen könnte. Mit dem rechten Maß die Säulen einer über jeden Zweifel erhabenen Axiomatik aufstellend, weise ich drittens darauf hin, dass die Vagina im Gegensatz zu dem, was ihr äußerer Anschein vermuten lässt, viel mehr ist als ein Loch in einem Fleischblock. Ich weiß genau, dass die Fleischerjungen mit Schnitzeln masturbieren, mögen sie weitermachen, die Entfaltung meines Gedankens kann das nicht aufhalten. In Wirklichkeit dient die Vagina oder diente bis vor kurzem zur Reproduktion der Spezies. Ja, der Spezies. Gut, hier muss ich jetzt aufhören. Ich weiß gar nicht, ob ich diesen letzten Teil wirklich so drin lassen kann oder dann rausschneide. Aber nee, es ist wichtig, hier keine falsche Scheu über diese gesellschaftlichen, objektiven Dinge zu reden. Geschlechtsorgane sind auch solche Dinge, die nicht einem Einzelnen gehören, sondern die sich ja auf ein ganzes Geschlecht beziehen, das heißt, die sowas Übergeordnetes sind. Und hier kommen wir in diese Debatte rein, wie von Robert Pfaller aufgeworfen. Was haben die 68er da eigentlich angerichtet? Diese Intimisierung der Liebesbeziehungen, diese Verinnerlichung. Und ja, da soll scheinbar so alles gesagt werden im privaten Raum. Ja, da sollst du dich ganz öffnen, ganz authentisch sein. Und es kommt auf deinen Charakter an. Es kommt nicht mehr wie früher darauf an, performativ, um eine Braut zu werben, zum Beispiel, wie früher Eva Illus das beschreibt in ihrem Liebesbuch, wie früher das gang und gäbe war, dass halt ein strenges Prozedere gab, mit dem der Mann sich nähern durfte und dann der Frau hier seine Absichten erklären konnte oder sie erstmal kennenlernen konnte, wobei sie immer geschützt und eingeordnet war in ihren Familienkreis und von ihnen Beratung empfangen hat und so weiter. Okay, ja, diese Verinnerlichung der 68er, aber gleichzeitig in der Öffentlichkeit sind wir hier, ist ein bisschen schwierig, dachte ich mir. Wie kann ich hier über solche expliziten Worte, die auch noch in den Mund nehmen, die Fleischerjungen, die da mit Schnitzeln masturbieren, ja, und das dachte ich nur, ist eben auch Ausdruck der 68er, weil die sind so, wollen uns so verinnerlichen, entmenschlichen dadurch, ja, weil der Mensch kann sich nur am Äußeren orientieren und da entsteht ja erst die Gesellschaft und da kommt der Mensch, der politische, soziale Mensch erst zu sich, wo es auch eine Gesellschaft gibt, die ihm einen äußeren Maßstab bietet, aber das wollen die 68er alles nicht mehr und deshalb ist auch das Elend heute mit den Trigger Warnings und so und deshalb ist auch hier schon ein bisschen merkwürdig, so ein Wort wie Vagina zu benutzen, kommt mir auch schon ganz komisch vor, beziehungsweise ja, da will ich jetzt nicht lang noch interpretieren, sondern der Anfang des Texts war ja in der Tat viel ergreifender, in Eile geschmiedet. Aber diese Abschweifungen sind immer die besten, dachte ich dann. Ja, deshalb kann ich mich auch nicht so davon abhalten, eigentlich von den Abschweifungen. Aber ja, in Eile geschmiedet wurde die Liebe. Also die Liebe ist eine Kulturleistung, das können wir hier schon festhalten. Werden wir später bei Robert Faller lesen. Und sie findet so großen Anklang. Es ist wie ein neues Produkt, wie ein iPhone, das da auf den Markt geworfen wird. Nur, dass der Markt damals halt eher so der kulturelle Markt war, der Büchermarkt, der Markt der Gedanken und Ideen. Und La Rochefoucauld, dieser französische Schriftsteller aus dem 18. Jahrhundert, glaube ich, notierte eben, dass viele Leute sich überhaupt nie verliebt hätten, wenn sie nicht andere dabei beobachtet hätten, wie sie sich verlieben. Es ist diese Nachahmung, diese soziale Dimension, die da ins Spiel kommt bei der Liebe. Genau. Und es findet so großen Anklang, dieses Konzept, dieses ausgedachte imaginäre Konstrukt. Aber das Imaginäre, wissen wir mit Lacan, ist das Grundprinzip der Psyche, ist so wirksam. Dieses Ich ist immer ein imaginäres, ein vorgestelltes. Dieses Imaginäre ist also hier wichtig und richtig, sich auf die Liebe zu beziehen, die so eine Kulturleistung ist und an der, die uns unglaubliche Lust verschaffen kann und wo eben auch nicht wir privat diese Lustressourcen besitzen oder die Bedingungen zur Herstellung der Lust sind eben gesellschaftlich. Es wird gesellschaftlich produziert und eben nicht privat. Wir sind nicht so, dass wir privat in uns diesen Schatz an Lust und Sexualität hätten, den wir nur noch auspacken müssen, sondern es kommt schon von der Gesellschaft, es kommt schon von außen. Und genau da können wir natürlich die Parallele zum Kommunismus ziehen auch. Da ist es ja so ein bisschen veraltet, dass Marx noch meinte, dem einzelnen Kapitalist gehörte das Produktionsmittel. Heute kann man das nicht mehr so feststellen, wem soll das alles gehören. Das gehört irgendwelchen Investmentfonds oder Banken. Und an den Banken halten wir dann vielleicht wieder Anteile, wenn der einzelne Bürger da ein Girokonto hat und da sein Geld einzahlt oder ein anderes Konto. Es ist nicht mehr so feststellbar, wer soll dieser Kapitalist sein, aber es ist ja egal. Trotzdem gibt es noch weiterhin dieses Privateigentum an Produktionsmitteln und so auch hier, beziehungsweise wird von den verblendeten 68ern und ihrem Gefolge, ihrem anti-autoritären Gefolge, so der Wahnsinn verbreitet. Die Produktionsbedingungen wären schon in uns selbst und wir könnten uns da reinmachen von dieser Gewalt, von der Gesellschaft, die von außen kommt. Aber wir Kommunisten sagen, nee, die Produktionsbedingungen für die Lust, für die Liebe sind auch noch sind jetzt noch in gesellschaftlicher Hand, aber diese Gesellschaft ist halt so geprägt vom Kapitalismus und deshalb kann diese Liebeslust auch keine so schöne mehr sein in einer Zeit von so entgrenztem Kapitalismus wie heute, von solchem Wettbewerbsdruck, weitet sich dieser Wettbewerb und dieser Marktgedanke immer weiter auch auf die Liebe aus und das ist sehr schädlich, das ist sehr schlecht. Da müssen wir also dazu hinkommen, sozialistisch was dagegen zu tun. Das ist meine Überlegung, wo ich sage, ja, der Liebessozialismus muss dem wirtschaftlichen Sozialismus gleichgeordnet sein, auf der gleichen Ebene in der Wichtigkeit unserer Politik angesiedelt sein. Denn das ist ja wirklich materiell, das, was die Leute so zufrieden machen kann, eine Liebesbeziehung zu haben und was dann auch eine höhere Zustimmung zu unserer Politik erzeugen kann. Die Liebe ist ja also ein Fundament der sozialistischen Politik. Also wenige verzichten darauf und dieser eine Satz ist also so wissenschaftlich hier formuliert im Text. Erstmal schlängelt er sich da so hin und her, wendet so viele hochtrabende Worte hier auf, nur um nicht zu viel sagen zu müssen, weil er sich drücken will. Der Autor dieses Texts will sich drücken, noch genaueres über die Liebe preiszugeben. Die Liebe existiert, da man ihre Wirkung beobachten kann. Ja, und diesen Satz widmet er eben diesem Gelehrten, der anscheinend ein Versuchsprotokoll definiert hat, welche Tatsachen jetzt in den Rang der Wissenschaftlichkeit erhoben werden können. Definiert er das Versuchsprotokoll für die Physiologen, so und so musst du das machen, dann ist es auch Wissenschaft. Und Houellebecq schreibt hier also, die Liebe, die hat er genau auf diese höchst wissenschaftliche Weise hier aufgespürt und stellt dieses Ergebnis seiner Untersuchung dar. Die Liebe existiert, da man ihre Wirkung beobachten kann. Aber worin diese Wirkung bestehen, da kommen wir halt zur Reproduktion der Spezies. Das war genau, was ich schon damals in Folge 8, also vor über einem Jahr, sagte, dass wir ja alle noch hier sind als Menschheit und alle einzelnen Menschen noch hier sind. Und das beweist, dass in der Vergangenheit gab es genügend Leute, die sich geliebt haben, die sich körperlich geliebt haben, und dadurch haben sie die ganze Spezies erhalten. Das ist es also, die Liebe existiert, weil wir ja alle noch hier sind. So verstehe ich diesen Satz, aber ich verstehe ihn auch so, dass man sagt, ja, in der Liebe ist man ein bisschen verrückt, außerhalb der Welt, da interessiert dann nichts mehr als die eigene enthemmte Verliebtheit und dass man da so in den Wolken, auf Wolke 7 schwebt und sich gar nicht mehr für die Mitmenschen, für die sonstige Umwelt interessiert, sondern einfach nur von dieser fixen Idee besessen ist. Wie mache ich die Geliebte auf mich aufmerksam? Was könnte ich ihr sagen oder schenken? Wie kann ich das anstellen? Das sind also diese verrückten Wirkungen der Liebe, diese transgressiven, überschreitenden Akte. Transgression, was für ein schönes Wort. Weiß ich gar nicht, was es genau bedeutet, aber sowas wie überschreiten, einfach, ja, da geht man ein Stück weit über den guten Geschmack hinaus. Über den guten Geschmack hinaus ist schon ein gutes Stichwort, um zum ersten Lied zu kommen. Ja, da dachte ich jetzt intuitiv an Crow, weil über den sagt man auch, seine Musik, seine Texte sind geprägt von einer Nonchalance. Das ist, ja, ein interessantes Wort. Trifft es, glaube ich, ganz gut, was Crow da betreibt. Er macht sich nicht so viele Gedanken. Er bringt das einfach raus, was er da fühlt. Und ja, das ist ein bisschen direkt, ein bisschen offenherzig vielleicht. Vielleicht, ja, kann man das so sagen. Aber eigentlich wollte ich gar nicht Crow spielen. Ich wollte hier wirklich spielen, Wir sind Helden, nur ein Wort. Aber von Crow gibt es dieses Lied Hey Girl. Das ist halt auch so nonchalant. Da weiß ich nicht, aber gut, es gibt sowieso war ja mein Anspruch hier, Kommentare einfach zu provozieren. Vielleicht, ja, wenn euch die Musik nicht gefällt, kommentiert doch dazu was. Nur ein Wort. Ja gut, nee, dann muss ich das jetzt spielen von Crow, weil das mir jetzt einfach so intuitiv in den Sinn gekommen. Crow, Hey Girl. Und da können wir auch an Franz Kafka denken mit seiner Verwandlung. Die Verwandlung war ja so eine Erzählung von Franz Kafka, wo jemand einfach morgens aufwacht und sich in einen Käfer verwandelt fühlt. Kafka wollte sich also auch immer verwandeln, weil er sich fürchtete vor der Macht, vor diesem Büro, vor dieser Gewalt im Büro, dass man da so sein Leben strukturieren soll, wie es der Kapitalreproduktion am besten passt und da so schuften soll im Büro, dass diese Macht, die er gespürt hat, die Macht auch von anderen Menschen, und er wollte einfach deshalb so dünn werden, war ja auch so schmächtig, Kafka, und sich am liebsten noch verwandeln, einfach verwandeln, um weg zu sein, ja, einfach um dieser Macht zu entkommen. Und hier sagt Crow, also er will sich auch immer verwandeln, einfach das, was die Geliebte gerade bräuchte, das will er, und ja, das ist halt auch so ein simpler Gedanke eigentlich, das ist das Nonchalante an Crow, einfach so simpel, dass er sagt, ja komm, wenn du auf Religion stehst, dann wäre ich dicke mit dem Lord, sagt er, ja, also egal, was du halt gerade brauchst, aber ja, Crow, da können wir vielleicht schon eine leichte Kritik anbringen an diesem Lied. Es ist doch so, wie Steve Jobs erkannt hat, dass die Leute gar nicht wissen, was sie wollen, bevor man es ihnen gibt. So hat es doch mit dem iPhone gemacht. Die Leute wussten doch gar nicht, dass sie ein iPhone brauchen. Aber dann haben sie es doch millionenfach gekauft. Und so sollte es auch mit der Liebe sein. Crow sollte hier vielleicht auch nochmal reflektieren. Aber nee, genau, das ist ja diese Reflexion, die dann dieses Lied in uns anstoßen kann. Und ich finde es so wunderschön immer wieder, auch wenn es ein bisschen kitschig ist und so. Aber nee, es ist wirklich eine ganz eigene Qualität in diesem Lied. Und deshalb spiele ich das gleich mal ab. Hier geht's jetzt los, richtig los. Und wir sind wieder bei 20 Minuten. Das ist schön, das ist hier Tradition, 20 Minuten. Dann kommt das erste Lied. Und heute vielleicht sogar mal mehr, aber jetzt als erstes kann es eigentlich nur das geben. Kann es nur dieses Lied geben, Hey Girl.
Ey, wärst du Kellnerin, dann wär ich nur ein Bars. Und wärst du ein Dealer, hätt ich jede Menge Gras. Wärst du eine Tablette, müsste ich jeden Tag zum Arzt. Ey, und wärst du schlechte Laune, wär ich jeden Tag am Arsch. Wärst du eine Kippe, würde ich ständig eine rauchen. Und müsste ich dazu raus, bestellt mein Leben nur aus Pausen. Und wärst du meine Couch, würde ich nie wieder nach draußen. Und wärst du Teleshopping, würde ich alles bei dir kaufen. Und wärst du ein Geburtstag, wär ich sicherlich ein Clown. Wärst du Langeweile, ständ ich gerne mal im Stau. Und wärst du ein Verbrechen, säß ich längst schon im Bau. Und ich glaub, wenn du auf Mädchen ständest, wär ich eine Frau. Und wärst du eine Stadt, dann auf jeden Fall New York. Wärst du eine Stewardess, säß ich jeden Tag an Bord. Wärst du ein BMX, stimmt in meinem Kalender Sport. Und wärst du Religion, wär ich dicke mit dem Lord. Mit dem Lord, yeah. Und wärst du Bonnie, wär ich gleich, was ein crazy life. Und wärst du heute in nem Club, wäre Ladies Night. Wärst du ne Dauerwelle-Fan, wär ich die 80s nice. Ey, wärst du Facebook, wäre ich im Netz gefangen. Wärst du ne Arie, dann wär das hier kein Sprechgesang. Wärst du mein Hobby, wär's das, was ich am besten kann. Und wärst du Selbstmord, wäre ich als nächster dran. Wärst du das Rotlichtmilieu, häng ich im Wohnviertel ab. Wärst du ein Porno, ja, dann hätte ich nen Oberlippenbart. Wärst du Dekadenz, wär ich der, der große Schlitten mag. Und wärst du Fast Food, hätte ich jetzt so nen dicken Arsch. Oh, wärst du ein Leck, dann würd ich sinken. Wärst du Eigenlob, würd ich bitterböse schinken. Wärst du das große Meer, dann würd ich fürchterlich ertrinken. Und egal wie klein du wärst, ich würd dich irgendwann mal finden. Yeah, ey, girl. Wenn nur, dass du weißt, ich mag dich so wie du bist. Und egal, was du gerne wärst, ich bin auf jeden Fall der Typ, der ist dick. Hey girl, wenn nur, dass du weißt, ich mag dich so wie du bist. Und egal, was du gerne wärst, ich bin auf jeden Fall der Typ, der ist dick.
Ja, das war wieder mal ein exzellentes Werk von Crow. Wir können hier vielleicht noch ein bisschen den Text durchgehen. Kann ich vielleicht noch ein bisschen was vorlesen oder interpretieren? Wärst du Kellnerin, dann wäre ich nur in Bars. Wärst du schlechte Laune, wäre ich jeden Tag im Arsch. Hast du eine Kippe, würde ich ständig eine rauchen. Müsste ich dazu raus, bestände mein Leben nur aus Pausen. Aber diese Pausen sind es, die wir laut Robert Palle heute nicht mehr genießen können, die wir uns nicht mehr zugestehen können. Diese glamourösen, glanzhaften Momente des Lebens, wo man einfach mal so verschwenderisch ist. Verschwenderisch, genau wie Georges Bataille, der französische Philosoph, das definiert hat, die Verausgabung als Grundprinzip des Lebens. Da ist immer so ein Überschuss im Leben, wie ich es auch gesagt habe, in der letzten Folge, denke ich, bei dem Lied von Antoine. Dieser Überschuss der Kräfte im Inneren, und die müssen endlich raus, ja. Aber okay, ja, es ist einfach nonchalant. Von einer Nonchalance, glaube ich, ist das gekennzeichnet. Dass du ein Verbrechen säße ich längst schon im Bau, ja. Und auch dieser Gedanke, egal wie klein du wärst, würde ich dich irgendwann mal finden. Diesen Gedanken hatte ich auch schon, dass ich die geliebte Person so verwandeln könnte. In einen Gegenstand, in etwas ganz Kleines, ein Kieselstein vielleicht. Aber wie kann man die dann noch finden? Das ist diese Frage der Identität. Und die ist die Frage unserer Generation. Das wäre also für mich nur der Ansatzpunkt, um hier über die Liebe nachzudenken. Was ist diese Identität? Und kann man tatsächlich in einem Stein die geliebte Person finden? Wärst du Facebook, wäre ich im Netz gefangen. Jetzt ist eine Dauerwelle, fände ich die 80s nice. Ja, und wärst du eine Arie, dann wäre das hier kein Sprechgesang. Also auch selbst die Form, in der er diese Gefühle hier ausdrückt, selbst die Form der Musik wird dann noch in Frage gestellt. Ist das nicht abstrakte Kunst par excellence, weil abstrakte Kunst doch ihr eigenes Medium in Frage stellt und sagt, warum sollen wir hier davon ausgehen, dass diese Leinwand, auf die ich so male, die Realität so einfach abbilden soll, sondern jetzt nehmen wir einfach mal das, was sonst so stattfindet auf Bildern, diese Punkte, geometrische Formen und Dreiecke, und die verteilen und verklecksen wir hier einfach mal auf der Leinwand, und damit zeigen wir, wie sich unsere Wahrnehmung ansonsten auch zusammensetzt, aber wir haben es halt bisher einfach immer hingenommen, dass da was auf die Leinwand geschmiert wurde und das dann so hingenommen wurde als Darstellung der äußeren Realität. Aber hier stellen wir auch die innere Realität mal dar mit diesen Punkten und zeigen mal, wie unsere menschliche Wahrnehmung überhaupt funktioniert oder auf was für Formen und vorhergehende Vorstellungen sich das bezieht, von einem Kreis als einer ewigen und idealen Form, wie schon die alten Griechen dachten, der Kreis, das Grundgesetz des Universums sollte die Kreisform sein. Aber okay, da bin ich jetzt nur hier drauf gekommen, weil ich sagte, dann wäre das hier kein Sprechgesang. Er würde selbst noch seine Art Musik zu machen ändern oder das Hobby. Und das ist halt der Punkt, wo ich mich frage, da greift man ja aber dann auch die eigene Identität an, stellt sich so in Frage und sagt, ich, okay, bin vielleicht heute so und so, aber das ist alles gar nicht wichtig, sondern will einfach so sein, wie du mich lieben könntest. Aber ja, das ist vielleicht einfach der falsche Weg für die Liebe. Da, ja, das ist einfach der Weg, der wird hier falsch rum beschritten, weil dann muss man ja immer so hin und her meandern wie ein Fluss. Wer soll man dann sein? Was soll man darstellen, damit die Geliebte einen endlich mal wahrnimmt? Aber warum nicht einfach so sein, wie man halt ist, und Crow macht hier weiterhin Rap und vielleicht wird er dafür geliebt, er schon, dass sich seinen ganzen Ruhm und sein Geld, ja, ist es dann so, dass man allein dafür ja schon geliebt wird, für diesen Fame, den ich mir auch so sehr wünsche, aber um den zu bekommen, muss ich ja noch weiter schaffen, weiteres Werk schaffen und aufbauen, und deshalb habe ich mir hier so viel vorgenommen. Robert Pfaller kann hier den Anfang bilden, dann habe ich mir noch aufgeschrieben Marlon Kron, Georges Bataille und Giorgio Agamben, wobei das letzte werden wir jetzt erstmal weglassen müssen, in Anbetracht der Hülle und Fülle des Materials, das ich hier mir schon wieder ausgewählt habe. Aber genau, es ist so, die Liebe, die muss ich auf jeden Fall behandeln. Und ja, dafür kann Folge 33 ja den Startschuss bieten. Folge 16 war diese Liebesfolge. Und jetzt ist mir einfach klar geworden, es war ein Fehler, hier so politisch zu werden. Auch wenn man uns Krons Schriften zum Beispiel sicher exzellente Erkenntnisse und neue Perspektiven eröffnen, ist es doch so, die Liebe ist doch viel wichtig, und da gibt es so viel, was noch in mir schlummert, was mich einfach von innen her angreift, weil ich es nicht rausbringen konnte. Und ja, und selbst da bei diesem Interview von Robert Pfaller dann schon wieder abbrechen musste, weil es zu intensiv wurde. Aber genau da will ich jetzt ja weitermachen, wenn es geht. Wobei, für den Einstieg vielleicht zur Einstimmung dann darauf noch was anderes von Robert Pfaller aus seinem Buch Wofür es sich zu leben lohnt. Zu leben lohnt. Lohnt es sich eigentlich zu leben? Naja, lohnt es sich zu leben? Das ist diese Frage, vor der Liberalismus ein bisschen kapitulieren muss. Denn der kann halt immer nur sagen, ja, machen wir den Lockdown, alles tun, um das biologische Leben zu schützen, um einfach das zu erhalten, dass wir hier weiter so vor uns hin vegetieren, aber jeder sozialen und politischen Dimension dann beraubt sind im Lockdown. Aber okay, das ist der Liberalismus, wie wir ihn erleben und wie er vertreten wird von solchen wohlmeinenden linken Diskursonkeln, Diskursbefürwortern. Aber jetzt greife ich hier zu, nämlich zu diesem Buch wo ja vorne drauf das Bild ist von Bacchus, der auch auf die Trauben zugreift und der pflückt sie einfach. Ha. Er ist so materialistisch. Er ist nicht so idealistisch wie wir heutzutage nach den 68ern, dass wir alles ins Private, ins Innere kehren müssen. Nein, er sagt, diese Trauben, die sehen aber ganz schön schmackhaft aus. Oder selbst wenn er keinen Hunger hat, sieht so aus, als hätte er gar keinen Hunger, sondern einfach Lust da zu ziehen an diesem Rebstock. So sieht's aus hier. Er liegt auf dem Boden, gibt sich so der Faulheit hin. Und ja, will diesen Überschuss, genau da sind wir wieder bei Bataille und seine Verausgabung. Der Überschuss ist laut Georges Bataille das Grundprinzip der Ökonomie. Es geht immer darum, einen Überschuss irgendwie loszuwerden. Und das ist es, was die alten Azteken schon gemacht haben mit ihren Menschenopfern. Ein Überschuss mussten sie da den Göttern opfern aus einem bestimmten Grund, um so die Natur in Gang zu halten. Aber das ist auch, was wir heute machen, wie Robert Pfaller dann beschreibt. Durch die ganze Bürokratie, die ständige Bewertung, die Audit Society, die Unis müssen sich ständig in einem Ranking vergleichen und so weiter. Auch da wird der Überschuss unserer Produktivität so lahmgelegt und alles so in Verwaltungsaufgaben erstickt. Das ist die Art und Weise, wie wir heute unsere Überschüsse loswerden. Und es ist ein bisschen absurd, aber jetzt kann ich hier mal reinlesen in Kapitel 13. Das Kunstwerk als Liebesgabe, weil da, das habe ich ja nun mal angesprochen, dieser Podcast ist ja auch eine Liebesgabe. Es ist so, die Künstler fühlen sich so begabt, aber diese Begabung spüren sie, dass sie nicht selber über die Produktionsbedingungen verfügen, dass die auch was Gesellschaftliches sind und dass sie deshalb die Pflicht haben, das zurückzugeben. Das überkommt den Künstler so und ja, diese Gabe. So ist es also genau, kann der Künstler hier also das neoliberale Dogma widerlegen, wonach jeder nur nach seinem eigenen Nutzen strebt und sein eigenes inneres Potenzial so voll verwirklichen sollte, das mal voll so rausschaffen sollte und da einfach nur auf sich, seine Innerlichkeit hören, was da drin steckt und dann kann er das machen. Nein, genau dieses neoliberale Denken können wir hier eigentlich mal widerlegen und sagen, es kommt eigentlich immer von der Gesellschaft. Es ist was Gesellschaftliches, was einen überkommt. Und so ist es auch bei mir, wo ich ja immer sagte, ja, ich bin so dankbar für all den Bullshit, den ihr da sonst so raushaut in die Podcast-Blase, was ich mir da sonst so anhören musste, im Aufwachen-Podcast, wie gesagt, vor allem. Aber da bin ich so dankbar, weil das ist das Gesellschaftliche, das mich dann überkommt. Das ist nicht das Private, sondern tatsächlich das, was mir von da geliefert wird aus dem Aufwachen-Podcast und was dann einfach in meinem Kopf verarbeitet werden kann und wo mir klar ist, wie wir und wie schädlich das eigentlich ist im Sinne der Revolution. Ist einfach schädlich, was der Aufwachen-Podcast da betrieben hat die letzten Jahre. Aber okay, hier will ich ja nicht so kritisieren, sondern einfach sagen, genau, dann habe ich diese Begabung gespürt und die Pflicht gespürt, da was zurückzugeben von dem, was mich da immer überkommen hat beim Hören von anderen Podcasts. Okay, hier lese ich also rein, Seite 173. Wenn man beobachtet, unter welchen Umständen Menschen, die keine Künstler sind, jemals beginnen, Kunstwerke anzufertigen, dann sticht eine Bedingung schnell hervor, nämlich die der Liebe, in allen Abstufungen und Bedeutungen des Wortes. Verliebte produzieren zum Beispiel Collagen als Liebesbeweise für ihre Geliebten. Erwachsene erfinden Lieder als Geburtstagsdarbietungen für ihre Freunde. Kinder fertigen Zeichnungen an als Weihnachtsgeschenk für Eltern oder Großeltern. In all diesen Fällen entsteht plötzlich im Alltagsleben von Menschen, die sonst vielleicht selten und schon gar nicht in ihrem Beruf an Kunst denken, unter dieser besonderen Bedingung Kunst machen. Entsteht unter dieser besonderen Bedingung Kunst. Und immer ist der Anlass dazu eine Adressierung an eine geliebte Person. Ein starker Affekt, verbunden mit der Vorstellung einer bestimmten Person, fungiert hier als Auslöser, als notwendige Produktionsbedingung. Das sagt er also über die Menschen, die keine professionellen Künstler sind, wenn die doch mal ein Kunstwerk anfertigen, dann für eine geliebte Person. Und mir ging es genauso letztes Jahr. Ja, da habe ich mal so eine technische Zeichnung, könnte man sagen, eine technische Zeichnung angefertigt für dieses Projekt an einem Bach. das Projekt mit den Staudämmen, was ich auch schon erwähnt habe, aber was ich nicht genau definieren darf hier, weil mein Bruder, der da Projektleiter ist, hat das noch nicht für so klug befunden. Aber ja, dieses Projekt, da habe ich also mal eine technische Zeichnung angefertigt, die auch an Kunst grenzte. Und die Motivation dazu habe ich dann aber gespürt, war auch einfach Liebe, dass da eine geliebte Person gab. Da wollte ich das einfach zeigen. Und wenn ich sonst immer nur erklärt habe und dieses Projekt beschrieben habe, wusste ich ja, dass sie sich nicht so gut vorstellen kann. Und deshalb war mir da einfach klar, ich muss das jetzt schaffen. Also es ist völlig egal, dass ich mir sonst nicht so aus Zeichnungen mache und ich das immer gehasst habe, wirklich gehasst habe in der Schule, immer Kunst gehasst habe. Aber ja, da muss ich einfach immer weiter zeichnen und war dann überrascht, wie annehmbar eigentlich das Resultat war. Ganz solide. Und ja, es war genau diese Motivation. Obwohl es dann eigentlich auch Spaß gemacht hat, habe ich es danach dann nicht wieder so probiert mit dem Zeichnen, weil es ist wirklich so, da muss man dieses Bedürfnis haben, das jemandem zu schenken, den man liebt. Und dann ist ja aber die Frage, für die Künstler, für die Professionellen, die können das ja nicht so aufrechterhalten für immer. Vielleicht können sie immer so verliebt sein, aber wie ist das dann bei denen? Da ist es dann also so eine diffuse Liebe zum Publikum, wie letztes Mal, glaube ich, angesprochen. Freilich müssen Menschen, die professionell Kunst machen, von derart singulären Bedingungen weitgehend unabhängig sein. Wenigstens ein Stück weiter als ihre dilettierenden Kollegen, die liebenden Anlasskünstler. Aber auch für die professionellen Kunstschaffenden möchte man sich fragen, ob sie jemals völlig eines solchen Affektmoments und der damit verbundenen Vorstellung einer Adressatenperson entbehren können. Auch wenn diese Vorstellung vielleicht mitunter nicht nur eine Einzelperson und eine private Beziehung, sondern eher ein Kollektiv, in Klammer wie das Publikum, und eine öffentliche Beziehung betrifft. Mit anderen Worten, möglicherweise zeigt uns das Beispiel der nicht professionellen Künstler nur mit größerer Deutlichkeit eine notwendige Bedingung, die für jegliche künstlerische Produktion gilt. Man muss lieben, um Kunst machen zu können. Ja, dann ist hier der nächste Abschnitt überschrieben mit das Nicht-Eigentum. Nicht-Eigentum als ein Wort. Wir können nun dieses Beispiel zum Anlass nehmen, um einen materialistischen Gedanken hinsichtlich der Produktionsverhältnisse in der Kunst in Betracht zu ziehen. Die Kunstschaffenden verfügen offenbar von sich aus niemals über die Gesamtheit ihrer Produktionsbedingungen. Klammer, genauso wie nach unserer in der Einleitung formulierten Erkenntnis, die Individuen nicht alleine über die Gesamtheit ihrer Lustbedingungen verfügen. Klammer zu. Also schreibt ihr hier, die Kunstschaffenden haben auch nicht die volle Hoheit über ihre Produktionsbedingungen, sondern sie sind angewiesen auf diese Liebe. Und dann, was ist also diese Produktionsbedingung? Sie mögen die erforderlichen Materialien und Geräte besitzen, die nötigen Kenntnisse und Fertigkeiten. Sie mögen auch wissen, wie man neue Ideen generiert. Dennoch aber muss noch etwas hinzukommen, das die Kunstschaffenden nicht steuern können. Es muss jemanden geben, den sie begehren und von dem sie sich vorstellen können, dass er oder sie als Ausdruck dieses Begehrens etwas Außergewöhnliches von ihnen sehen möchte. Diverse Mythen, wie zum Beispiel der vom Kuss der Muse, haben diesen Sachverhalt immerhin hellsichtig bezeichnet, wenn sie freilich auch keine theoretische Erklärung für ihn formuliert haben. Da die Liebe allgemein, psychoanalytisch gesprochen, eine Beziehung der Übertragung ist, können wir diesem Sachverhalt nun die folgende theoretische Formulierung geben. Um produzieren zu können, müssen die Kunstschaffenden in einer Übertragungsbeziehung stehen. Sie müssen das Gefühl haben, dass jemand bereit ist, sie zu lieben, im Gegenzug für etwas, das von ihnen erwartet wird. Mit Hilfe der psychoanalytischen Theorie können wir den Mythos vom Kuss der Muse reformulieren und ihn als einen berechtigten Hinweis betrachten, nämlich als Hinweis auf die soziale Dimension des Kunstmachens. Künstler ist man nicht aus sich heraus oder weil man etwa ein Genie wäre. Man ist es vielmehr, weil ein etwas Gesellschaftliches überkommt. So wie ja auch der Genius nicht das Wesen der eigenen Person ist, sondern etwas ihr ganz und gar Fremdes, von dem diese Person allenfalls momentan befallen werden kann, wie von einem Dämon. Auch das hat der Mythos eigentlich sehr korrekt formuliert. Siehe dazu Agamben. Ah ja, aber gut, das ist ja wunderschön hier. Vor allem das Letzte, was er also schrieb. Der Genius, der ist ja auch nichts, was an der Person so haftet, sondern es überkommt einen manchmal in manchen Momenten, ja? Ich sag dir auch, Marlon Grunds Werk da mit seinem Kommunismus und Hassbuch ist einfach genial. Da ist, hat ihn auch der Genius einfach gepackt. Aber auch ich, sag mal, spüre da so eine gewisse Genialität bei meinen alten Folgen, wenn ich die nochmal anhöre. Und da kann ich nur hier preisgeben, dass mir das dann auch extrem Angst macht, diese Vorstellung. Ja, ich bin eigentlich so intellektuell und habe hier so neue Ideen. Aber dann versetzt einem das ja auch so, erlegt einem das auch einen Druck auf, die dann richtig zu nutzen und da was zu machen aus diesen Ideen. Aber das ist das dann dieses Neoliberale, genau das ist diese neoliberale Paranoia. Hier, ja, das ist ein Gebiet, was ich noch nicht so genau ergründet habe, genau. Denn dieser Kampf gegen den Neoliberalismus mündet dann ja in der kompletten Sabotage jeglichen Schaffens, weil man sagt, das wäre mir alles zu neoliberal. Aber nee, es geht ja nur darum, ist es was Persönliches, dieser Genius? Ist es was, was in mir so schlummert und was, also wieder diese 68er-Vorstellung vom Ich, von der Freiheit, die da drin liegt und wo man nur alles Äußere, Autoritäre so ablehnen muss? Ist es so, aber nein, sagt Faller hier, und das hat mir extrem geholfen zu sagen, der Genius ist nicht das Wesen der eigenen Person, sondern kommt von außen, da bekommt ein was Gesellschaftliches. Und ja, das ist es, was mir dann auch wieder die Kraft gibt, hier weiter an meinem Podcast-Werk zu schaffen und vielleicht auch an anderen künstlerischen Werken vielleicht doch mal wieder eine Zeichnung zu machen jetzt. Ja, doch, warum nicht? Und genau darin kann ich schaffen, weil ich mir sagen kann, ich bin ja nicht wesenhaft so genial, aber in einem Moment vielleicht, ja, überkommt es mich da mal, ja, vielleicht schon, aber einfach, weil ich schon so angereichert wurde von der Gesellschaft und auch, wenn es nicht immer angenehm war, was man dann zum Beispiel im Aufwachen-Podcast sich anhören musste, war es doch gut, sich da so auftanken zu lassen von der Gesellschaft, und das ist dann dieser Genius, der hier aus mir herausbricht und wo ich sage, da muss ich einfach die Antithese liefern zu diesen anderen Podcasts da. Ich lese hier nur noch einen kurzen Absatz weiter. Ohne diese Übertragungsbeziehung und ohne den aus ihr resultierenden Affekt können die Kunstschaffenden nicht produzieren. Und diese Bedingung können sie nicht selbst von sich aus erzeugen. Wir stoßen hier auf ein erstes Moment von Unverfügbarkeit oder von Nichteigentum innerhalb der Kunstproduktion. Gut, er sagt also, man muss da in einer Übertragungsbeziehung stehen, was ich jetzt auch nicht genau definieren kann. Es hat irgendwas mit dem Unbewussten zu tun, dass da aus dem Unbewussten was aufsteigt, das vielleicht überträgt von der einen auf die andere Person, aber da bin ich jetzt auch noch nicht so weit in meiner psychoanalytischen Bildung. Ist hier nicht so wichtig. Wichtig ist hier die soziale Dimension des Kunstmachens. Wo bei Welbeck ging es um die soziale Dimension des Liebens. Hier jetzt also auch Liebe, aber vor allem Kunst. Wie stellt man eigentlich Kunst her? Und erstmal hat das auch eine soziale Dimension. Es überkommt einen einfach, ja. Etwas Gesellschaftliches überkommt einen. Das fand ich hier so erhellend. Aber was ich jetzt hier nochmal googeln wollte, war dieser Kuss der Muse. Was war das nochmal für ein Mythos? Kuss der Muse? Gut, die Muse ist ja anscheinend so eine Inspiration für den Künstler. Da sagt man, er wurde von der Muse geküsst. Dann hat er also diese Inspiration und kann da losschaffen. Ah ja. Gut, das lese ich hier kurz vor. Die Herkunft dieses Begriffs geht auf die Musen in der griechischen Mythologie zurück. Diese sind Quellnymphen, 9 Schwestern, die vom griechischen Vatergott Zeus mit der Quellgöttin Mnemosyne, Göttin der Erinnerung, gezeugt wurden. Die Musen gesellen sich um Apoll, den Gott der schönen Künste, der sie dirigiert und mit ihnen auf dem griechischen Berg Helikon, dem Zeus, huldigt. Gut, und Hesiod war also dieser griechische Dichter, der da diese ganzen Mythen aufgeschrieben hat, in seinem Werk Theogonie. Da kommt das alles her. Ist ja interessant, weil das ja immer noch wirksam ist in unserer Kultur, weil die Griechen damals einfach schon so weit waren und wir uns eigentlich mal überlegen müssen, an welchem Punkt stehen wir, ja genau, diese Frage uns stellen. Sind wir eigentlich wieder, schon wieder so weit auf dieser Höhe der Kultur der Griechen damals? Ich würde sagen, wenn ich mir das hier durchlese, zum Beispiel von den Musen, sage ich ganz klar, nein, da, bei diesem Erkenntnisstand sind wir noch nicht angelangt. Die Musen sind also solche Quellnymphen. Das war ja dieses Bild, das ich da irgendwann mal auch beschrieben habe, dass da die Musen in so einem Quelle, in einem Tümpel wohl sind und dann Eros mit seinem Liebespfeil schießt. Ich weiß nicht, ob das jetzt damit zu tun hat. Jedenfalls geht es ja auch darum, dass die Musen also zusammen mit dem Gott der Kunst immer gedacht werden müssen, mit Apollon. Und gezeugt wurden sie also von Zeus, dem Vatergott, und der Quellgöttin, die gleichzeitig eine Göttin der Erinnerung ist. Und das ist ja wunderschön, das ist genau dieses Moment, das wir da in der Kunst finden. Es geht ja auch um Erinnerung, aber um welche Erinnerung? Das sind wieder diese Dots, die connected werden, die aus dem Unbewussten aufsteigen. Irgendwas hat sich da angesammelt, hat sich angelagert, abgelagert im Unbewussten, in den Tiefen der Seele. Und dann steigt es wieder hoch beim Kunstmachen. Aber dazu braucht es diesen Anstoß von Seiten der Muse, diesen Anstoß und dieses Ziel, das man sich da setzt, dieses Ideal, diese Idealvorstellung, zumindest diese imaginäre, dass da jemand gibt, der das gern sehen würde und genau der einen dann lieben würde, wenn man das herstellt. Ja, wenn du das und das jetzt herstellst, dann wirst du im Gegenzug dafür geliebt. Das fand ich auch so wunderschön und motiviert mich hier ja auch weiter zum Podcasten, weil ich ja auch ganz klar sage, ich will geliebt werden und fühle mich da halt noch nicht so geliebt, weil ein Podcast noch nicht so berühmt ist, aber okay, müsste echt mal wieder in die Analytics schauen. Ah ja, genau, deshalb hier gibt es jetzt nicht mehr viel weiterzulesen, sondern nur noch eine Definition der Liebe, wie sie von Jacques Lacan aufgestellt wurden. Die Liebe besteht darin, zu geben, was man nicht hat, und Lacan setzt sogar fort, an jemanden, der es nicht haben will. Hier lese ich dann noch ein Stück weiter. Das Kunstwerk als Liebesgabe ist das exemplarische Beispiel dessen, was in jeder Liebe gegeben wird. Die Liebenden, die Kunst herstellen, geben darin das, was sie nicht haben, ihr Nichteigentum. Und da fast alle Liebenden offenbar immer in irgendeiner Weise zu Kunstschaffenden werden, lässt sich sagen, dass das Geben dessen, was man nicht hat, offenbar notwendigerweise eine materielle Gestalt annimmt. Die als Liebesgaben produzierten und überreichten Artefakte sind die Materialisierung dessen, was die Liebenden nicht haben und nun geben. Genau, nicht haben, weil es von der Gesellschaft kommt, weil es einen einfach so überkommt. Und der schlechte Künstler, schreibt er dann später, der ist halt nur in der Lage, das zu geben, was er hat. Und dafür wird er dann verachtet, weil er konnte halt nicht mehr leisten. Aber der gute Künstler, der kann mehr geben, als er hat. Und so ist auch hier bei mir. Das sprudelt einfach mehr raus, was ich dann erst beim Hören begreifen kann. Aber hier beim Sprechen lässt sich ja noch gar nicht begreifen, was ich da eigentlich habe, was ich da im Inneren habe, was ich jetzt so ausdrücken will. Und ja, fast immer unter Bedingungen der Liebe. Nein, beziehungsweise sagt er hier, wenn man liebt, dann stellt man auch fast immer Kunst her. Ja, vielleicht sowas auch bei mir mit dem Kunstwerk, aber vielleicht sogar noch weitergehen, vielleicht auch dieser Podcast, vielleicht kann man den auch so als großes Kunstwerk denken für diese Geliebte oder Geliebten. Und davor ging es jetzt, vor diesem Abschnitt, den ich jetzt vorgelesen habe, ging es um das Schenken. Geschenke müssen manchmal auch weitergereicht werden wie eine heiße Kartoffel. Wenn man etwas geschenkt bekommen hat, dann ja, dann darf man das, naja, wie auch immer, lese ich hier nochmal weiter. Wenn also Kunstwerke geschenkt werden müssen, wie es im Alltagsleben bei Nichtkünstlern deutlich auftaucht, dann vielleicht deshalb, weil auch die Befähigung zum Kunstmachen als Geschenk empfunden werden kann. Sozusagen eine Gabe, ein Umstand, der in Worten wie Begabung noch etwas zweideutig und missverständlich mitschwingt. Wenn es richtig ist, dass Kunstschaffende im Allgemeinen nur durch die soziale Übertragungsbeziehung zum Produzieren befähigt werden, dann haben Sie völlig recht, wenn Sie das Gefühl haben, hier der Gesellschaft etwas zurückgeben zu müssen. Ganz ähnlich wie der glückliche Gewinner, der seine Freunde zum Essen einlädt. Hieraus erklärt sich wohl auch das für das Kunstmachen charakteristische zwanghafte Moment. Kunstschaffende haben in inspirierten Momenten das Gefühl, um jeden Preis Kunst machen zu müssen, auch wenn dies ihre ökonomische oder bürgerliche Existenz, ihr Familienleben oder auch ihre Gesundheit ruinieren mag. Wer der Kunstproduktion dieses grandiose Moment von Glamour und Souveränität im Sinne Batailles abspricht, übersieht einen entscheidenden Aspekt existierender Kunst und stuft die zukünftige auf das Niveau einer kleinlichen und überschaubaren Erfüllungspraxis herab. Und er verkennt das triumphale Moment von Glück, die enorme Erfüllung, die in diesem scheinbar getriebenen und nicht selten gequält anmutenden Tun liegt. Ja, also Souveränität ist auch dieser Begriff, der von Bataille geprägt wird. Souverän kann man nur in so einem Moment sein, wo man nicht mehr ökonomisch kalkuliert und so sein Haushaltsbuch da einträgt. Was haben wir da, wie ich es halt kritisiere, an der Klimabewegung? Da wird auch so also ein Haushaltsbuch, ein metaphorisches, aufgebaut und gesagt, ah, wir haben hier an der Erde so und so viele Ressourcen, entzogen und wir müssen jetzt eigentlich gut wirtschaften und da sparsam sein. Deshalb halt vegan sein, das spart so viele Ressourcen. Jetzt vegan sein, jetzt sparsam sein. Das ist das, was ich entschieden und scharf kritisiere an dieser Klimabewegung. Aber eben, was ich gut finde, ist ja diese politische Seite wie bei Fridays for Future. Aber genau, hier wollte ich auf diese Souveränität raus. Wenn man halt so kalkuliert, wie es die Klima... diese Klimaradikalen im Sinne einer privaten Klimarettung, einer privaten Konsumumstellung, die dann zu irgendeiner Verbesserung führen soll, wie dies propagieren, da verliert man dann jegliche Souveränität, jeglichen Glamour und Glanz, der noch in diesem Leben liegen kann. Ist vielleicht etwas überspitzt ausgedrückt, aber für mich auf jeden Fall schon so real. Und ich sage ganz klar, ich habe keine Lust mehr, Fleisch zu essen, einfach weil es nicht schmeckt. Ist einfach eine Lifestyle-Frage für mich. Lifestyle, einfach für meine Generation. Ist einfach schon seit Jahren in mir schon so drin, dass Fleisch einfach schädlich ist und so weiter. Aber deshalb verachte ich das so, wenn man das auch noch als politisches Argument anbringt und sagt, ja, du sollst kein Fleisch essen, weil dadurch kannst du auch was beitragen gegen das Klima. Nein, das ist gerade falsch. Ist eine Lifestyle-Frage, was jeder sich so stellen kann, aber was sicher nicht irgendwas bewirken wird auf der politischen Ebene. Da kann man sich noch so lange das schönreden, aber nein, es wird die Summe dieser privaten Anstrengungen zur Bewältigung des Klimawandels wird exakt gleich null sein, wenn wir auf der politischen Ebene alles weiterlaufen lassen wie bisher und die Hebel nicht in Bewegung bekommen, es nicht zustande bekommen, die Hebel mal einfach anzupacken und das so weiterlaufen lassen, wie wir es jetzt sehen, in den westlichen Ländern, in Deutschland, aber auch in Brasilien zum Beispiel, da rutscht das Thema schon ganz von der Agenda. Und da müsste sich die Klimabewegung halt überlegen, was man für strategische Schlüsse daraus ziehen kann, was man vielleicht für eigene Fehler gemacht hat, dass in Ländern wie den USA jetzt unter der letzten Präsidentschaft von Trump oder in Brasilien jetzt schon völlig von der Tagesordnung gerutscht ist. Und hier in Deutschland, ja, ist auf der Tagesordnung, aber ohne eine wirkliche Politik, die irgendwas verbessern würde, irgendwas verändern würde, in einem Sinne, dass wir sagen, da kommen wir wirklich weg von vom Öl, von diesen Rohstoffen, die wir nicht mehr so ausbeuten, nicht mehr so massenweise im Unverstand verbrauchen dürften. Da gibt es eine Transformation zu einer neuen Art des Wirtschaftens, Nein, das sehen wir eben nicht. Und solange das so ist, wird es mit dem privaten Konsum auch nichts bringen. Darauf bin ich jetzt nur gekommen, wegen diesem Glamour und Souveränität. Genau deshalb sage ich, ich fände es schön, wenn ich auch noch ein Stück Fleisch genießen könnte, aber ich kann es halt nicht mehr. Ne? Es ist halt wirklich schon diese Askese, die da so durchschlägt in unsere Generation. Aber ja, wenn es möglich wäre, dann würde ich schon wie in Argentinien damals, habe ich ja mal 3 Jahre in Argentinien gelebt, bisschen weniger als 3 Jahre, und es gibt da halt immer diese Asados, diese Grillfeste. Asado, da hatte unser Haus dann auch schon so einen riesigen Grill eingebaut, also einfach eingemauert so in die Wand, in der Hauswand, eine riesige Grillstelle, und dann wird da ein Stück Fleisch als Ganzes da drauf gelegt. Da können wir auch wieder ans Ganze denken. Das Ganze ist das Wahre. So auch beim Fleisch. Das nicht so in Scheiben geschnitten, wie man es hier in Deutschland im Laden kaufen kann sein. Nein, sondern einfach ein Fleischklotz, ein Klumpen. Ein richtiges Kilo oder 2 Kilo Stück Rinderfleisch wird da draufgelegt und dann schön langsam durchgegrillt. Und ja, erst dann, wenn es fertig ist, dann schneidet man es so in Scheiben. Dann wird es noch ein bisschen gesalzen. Und das ist so wunderbar, diese Kruste dann da außen. Da kriege ich jetzt schon wieder Lust auf Fleisch. Aber ich sage ganz klar, ich habe keine Lust mehr auf Fleisch. Und es ist wirklich aus diesem Lifestyle-Grund, dass ich sage, ja, das ist jetzt halt unsere Generation, um da auch mitzumachen, um auch hip zu sein. Ja, muss ich jetzt wirklich auf Fleisch verzichten. Aber halt, genau, ist eigentlich ein bisschen schade. Schade, ein Verlust an Souveränität, an diesen Momenten der Verschwendung, wo ich halt vielleicht mal Fleisch essen kann und mir sagen kann, ich weiß, dass es der Erde eigentlich schadet, dass da diese Rinder die ganze Zeit grasen. Selbst wenn man sagt, okay, ich habe kein Mitleid mit denen, lassen wir das mal weg, dass das auch Lebewesen sind, die dann da Leid erfahren, wenn sie getötet werden, aber lassen wir das mal weg, diese moralische, ethische Frage, sondern sagen, ja, okay, aber die klimapraktische Frage jetzt, was die Rinder da essen halt, das muss ja erstmal angebaut werden, das Getreide und so weiter, das Soja. Und das verbraucht so viel mehr Energie, wenn man das alles mit einberechnet, was das Soja, das dann in Brasilien oder in Argentinien schon angebaut wurde, da so viel Energie auch einnimmt zum Verbrauch dieses Sojas, zum Anbau dieses Sojas. Und dann werden die Rinder damit gefüttert. Und das ist einfach viel zu viel Ressourcenaufwand im Vergleich dazu, wenn ich auf diesem Feld, wo man jetzt Soja für die Rinder anbaut, wenn ich da einfach direkt Weizen anbauen würde und dann daraus ein Brot machen würde, dann hätte ich da viel weniger Energie aufgewendet für die gleiche Anzahl an Kalorien, die am Ende rauskommen zwischen diesem Brot und im Vergleich zum Stück Fleisch. Das ist also die klimapraktische Erwägung, die da im Hintergrund steht. Und die, sage ich ganz klar, die muss man überschreiten, die muss man mal hinter sich lassen und mal sagen, jetzt in diesem Moment ist der Moment der Verschwendung, der Souveränität, wo man einfach so ausgelassen ist und mal dieses wahnsinnig saftige Stück Fleisch da genießt. Genau. Aber hier ging es ja eigentlich um was ganz anderes, nämlich um Kunst und die Liebe. Zwanghaftes Moment, ja, genau darauf wollte ich zurückkommen, dass hier auch so zwanghaft ist beim Podcasten. Letzte Woche habe ich dreimal gepodcastet, 3 Tage hintereinander. Ja, fand ich, was ich halt nicht so gut fand, dass es dann so lange gedauert hat, bis ich die Folgen rausgebracht habe, und Folge 32 ist immer noch nicht veröffentlicht, weil es alles zu kompliziert ist. Das ganze Schneiden, das macht mich so fertig. Deshalb habe ich es ja bei Folge 15 auch so gemacht, dass ich die einfach so hochgeladen habe, obwohl ich wusste, da ist noch so viel Räuspern und so viel Schmatzen drin. In Folge 15 war es ja so, dass ich einfach nur mal einen Schluck Wasser hätte trinken müssen, aber das konnte ich wohl nicht. Da war ich so im Flow gefangen, konnte einfach nicht dazu greifen. Aber es war wirklich Folge 15, denke ich, auf der theoretischen Ebene vielleicht die originellste Folge, wo ich am meisten neue Gedanken geschöpft habe, beziehungsweise die richtigen Gedanken geschöpft habe, gerade über die Liebe. Aber okay, ja, das ist nicht so wichtig. Mit Folge 15, die werde ich dann nämlich auch nochmal schneiden, genau. Aber ja, es ist alles so schwierig mit dem Schneiden. Und genau da habe ich sie einfach rausgehauen, weil ich gesagt habe, ist auch egal. Ich habe diese Gabe gespürt, ist einfach über mich gekommen zu podcasten, und das muss ich jetzt auch mit der Welt teilen. So ist es auch hier. Ich sehe hier ein, es macht keinen Sinn, das alles für mich zu behalten, sondern ich muss das wirklich mitteilen, auch sogar veröffentlichen. Und ja, Es ist gequält, genau, gequält. Das habe ich wohl gespürt, dass ich da nach der Lohnarbeit war mir dann ganz klar, jetzt muss ich das Mikrofon auspacken, jetzt ist wieder soweit, es ist schon wieder alles bereit, alles an seinem Platz, an seinem geistigen Platz, um hier Rede und Antwort zu stehen. Das habe ich da gespürt und es ist genau dieses gequälte Moment des Künstlerischen, dass man da eigentlich ja, davon mitgerissen wird. Man wird von der Kunst geschaffen, statt dass man selbst Kunst schafft. Aber okay, jetzt müssen wir langsam hier zum Ende kommen, zumindest mit diesem Buch, weil ich ja noch so viel vorhab. Begabung, ja. Ich glaube, ja, damit komme ich zum Ende. Und wenn ich schon da bin, muss ich jetzt die Einleitung hinbekommen für diesen zweiten Teil des Interviews, dass ich dann in Folge 30 nicht mehr in der Lage war, ganz zu lesen, weil es zu revolutionär war. Genau, ich sag mal, vergesst mal Marlon Krohn und was er da schreibt über den Kommunismus, das mag an der einen oder anderen Ecke auch revolutionär sein. Aber wenn wir wirklich die Revolution wollen, die eigentliche Revolution wäre mal über die Monogamie nachzudenken und nachzudenken, warum ist es uns heute so in Fleisch und Blut übergegangen zu denken, die Liebe kann nur zwischen zwei Personen stattfinden. Sie ist so mit der Gründung eines Haushalts verbunden. Warum? Warum sollte die wahre Liebe nicht auch eine andere Form haben können? Eine Affäre zum Beispiel, eine geheime, uneingestandene Affäre. Ist das eine schlechtere Form der Liebe? Das ist dieser wahnsinnig revolutionäre Gedanke. Und deshalb muss ich hier weiterlesen. Aber am besten dachte ich mir gerade, spiele ich dafür noch ein Lied zur Einleitung, damit ich hier auch wirklich wieder ein bisschen ausruhen und Kraft tanken kann. Es gibt dieses Lied, also nur ein Wort. Ich glaube, das passt ja eigentlich schon ganz gut. Gib mir etwas, ja, gib mir dieses eine Wort. Das Bedürfnis habe ich auch manchmal, dass ich so sage, ja, liebe Geliebte, schreib mir doch mal was, gib mir doch ein Wort, vielleicht nicht so viele Worte, so viele Worte, wie ich euch hier bereitstelle, das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Weiß ich auch selber, ja. Weiß ich auch selber, dass man der geliebten Person vielleicht nicht so alles auf einmal zeigen sollte und da, ja, vorsichtig sein soll, ihr das, vorsichtig das Maß an Liebe kalkulieren sollte, dass man selber der geliebten Person zeigen möchte. Und nur so viel zeigen, wie sie auch imstande ist zu erwidern, schrieb Robert Pfaller da an irgendeiner Stelle. Und da ist eben der Erotomane oder der Stalker, der ist so, dass er eigentlich diese Erwiderung seiner Liebe gar nicht will, sondern damit ganz glücklich ist, dem ewig nur hinterher zu hecheln, diesem Ziel, aber das nie zu erreichen. Ja, und der wäre dann eigentlich erschreckt davon, wenn da wirklich mal ein Wort zurückkommen würde. Und deshalb überschüttet er die Person seiner Anbetung, seine Liebesgefühle, die auf der diese Gefühle richtet, überschüttet er mit so Liebesbeweisen, sodass es am Ende völlig unmöglich wird, für diese geliebte Person da noch sinnvoll darauf zu reagieren. Aber genau das ist es halt leider mit der Erotomanie, wie Pfaller das beschreibt, dass man eigentlich genau darauf abzielt, in diesem Zustand des ewigen Wartens und Suchens und Anschmachtens zu bleiben. Genau, aber da muss man halt jetzt einen schmalen Pfad finden, ja, nicht zu viel zeigen, nicht zeigen, wie verrückt man da vielleicht schon nach der anderen Person ist, wie sehr man sein Leben schon so auf den Kopf gestellt hat, wie hier mit dem Podcast, mein ganzes Leben richtet sich nach dem Podcast, das vielleicht nicht so zeigen am Anfang, was da für eine Verwirrung in einem ist, sondern so tun, als wäre noch alles ganz normal, aber halt vielleicht, so wie in diesem Lied jetzt nur ein Wort, vielleicht das mal sagen, ja, gib mir ein Wort, gib mir doch was, wenn du schon auf den Mund fallen musst, warum dann nicht auf meinen. Du spannst hier deine Schnüre, stellst dein Zelt dahin, spannst die Schnüre und staunst stumm, wenn nachts ein Mädchen drüber fällt, singt die Sängerin von Wir sind Helden hier also, dass der Geliebte ist anscheinend so still und schüchtern, so wie ich auch im privaten Leben, außerhalb dieses öffentlichen Podcast-Lebens, da bin ich auch so schüchtern. Und da sagt sie, hat sie sich wohl in so einen schüchternen Mann verliebt und der spannt einfach die Schnüre mit seinem Zelt. Diese Schnüre an seinem Zelt, sagt sie, also das ist seine Verschwiegenheit, seine Verstocktheit. Und darüber ist sie dann gestolpert, das fand sie so anziehend. Und darüber staunt er dann aber noch. Aber sie sagt ihm, nein, warum staunst du? es ist normal. Du bist anscheinend so ein tiefes Wasser, aber bitte gib mir doch einfach mal nur ein Wort. Hegel sagte schon, ein Ding ist immer nur so tief, wie es breit ist. Und das leider auch das Problem der Introvertierten. Die sind eigentlich gar nicht so tief, habe ich auch an mir selber gemerkt. Ich bin erst tief geworden, wo ich hier auch breit geworden bin. Also in dem Sinne auch an die Oberfläche hier im Podcast was gespült habe von meinen seelischen Tiefen. Erst da habe ich auch wieder gespürt, dass es vielleicht eine seelische Tiefe gibt. Ich weiß nicht, wie Hegel das meinte. Jedenfalls, ein Ding ist nur so tief, wie es breit ist. Es braucht immer auch diese Oberfläche. Und diese ganzen Introvertierten sollten da mal nicht so tun, als hätten sie da so eine innerliche Tiefe, sondern nee, komm, einfach mal ein Wort rausbringen. Das ist hier der Anspruch im Podcast sowieso, aber auch in diesem Lied. Und das liefert jetzt den Einstieg für den nächsten Text von Robert Pfaller. Viel Spaß!
Hab mir ein Wort auf Berlin, ja, das hätte uns ordentlich.
Ja, das war ganz schön, diesen Klassiker auch mal wieder zu hören. Aber ich habe jetzt gemerkt, dass ich schon so aufgeregt bin durch all das, was ich gesagt habe. Aber ich muss hier trotzdem noch dieses Buch behandeln. Zumindest das ist mal klar. Aber es ist wirklich so, dass der Kommunismus, was der auch für Probleme mitbringen mag, ist doch eigentlich ein relativ simples Thema, eigentlich deutlich einfacher als zumindest diese Liebesfragen hier. Ja gut, aber da will ich mich jetzt nicht darum drücken. So ist es auch mit uns Stalinisten. Wir drücken uns nicht darum, eine Antwort darauf zu geben, was die reale Alternative zum herrschenden System sein soll, sondern wir sagen, da machen wir uns auf den Weg, das aufzuzeigen und den realen Sozialismus aufzubauen. Und so auch hier mache ich mich auf den Weg und drücke mich nicht mehr jetzt zu sagen, was denn da los ist mit der monogamen Liebe oder ja in der Gesellschaft, nicht jetzt meine Privaterfahrungen hier mitteilen, dass dieser Unterschied, den die 68er nicht so richtig einsehen können, privat und öffentlich, dass das überhaupt brauchen soll, diese Öffentlichkeit. Aber doch, die braucht's. Und ich bin ja dieser beste Podcast im Universum und stelle hier also den Gipfel dieser Öffentlichkeit dar. Und daher kann ich hier auch gleich weiterlesen. Dieses Interview lese ich einfach mal als Ganzes vor. Als Ganzes. war irgendein Witz mit dem Ganzen, aber merkt man, ich merke auch schon so, ja, dass ich irgendwie wieder so ein bisschen fiebrig bin, wie in Folge 27 gesagt, diese so eine gewisse Sprunghaftigkeit in meinem Denken, ja, eine gewisse Fiebrigkeit, eine Gehetztheit, aber ich spüre es noch, dass die jetzt noch in einem guten Sinne ist, in einem produktiven Sinne, der mich zu was führen kann. Trotzdem würde mich das interessieren, was habe ich davor gesagt über das Ganze? Weiß ich nicht mehr. Okay. Jetzt, aber vielleicht muss ich hier nochmal ein bisschen was vorlesen, was ich schon letztes Mal gelesen hatte. Ja gut. Also, was dieser Interviewer hier also beschreibt, ist eine Diskussion der User auf neon.de, dass die User unglaublich rigide sind, was Treue angeht und den Gedanken an Untreue verteufeln. Es ist also heute vielleicht wirklich so verwirklicht, wie es im Neuen Testament steht. Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Ja, diesen Spruch, den spüren wir vielleicht alle so als Moral, an der wir uns ausrichten sollen, auch wenn man nicht mehr christlich sein muss, dazu nicht mehr direkt an Gott glauben muss, aber diesen Treuegedanken, den spürt man doch heutzutage noch in seiner ganzen Unbarmherzigkeit, mit der er da sein Gebot auf uns richtet und sagt, aber selbst wenn du schon eine Frau nur attraktiv finden würdest und denken würdest, was für eine schöne Frau da auf der Straße, selbst das ist schon Ehebruch. Und hier, gut, kann ich nur noch eine Anekdote, eine Stelle aus Robert Pfallers Buch, Wofür es sich zu leben lohnt, referieren. Ganz am Anfang beschreibt er das, warum jetzt nicht gleich vorlesen, aber es geht darum, dass in Italien wohl früher zumindest als Pflicht galt, Pflicht, die Frauen auf der Straße auch anzuschauen, denen nachzuschauen. Und da hat ein Junge also von seiner Mutter die Lektion bekommen. Die hat ihm gesagt, bohr nicht in der Nase, sondern schau dir die Frauen an. Also selbst als kleines Kind, wo er noch gar nicht in dem Alter ist, ein eigenes sexuelles Begehren zu entwickeln, selbst da ist einfach so eine Pflicht, die Frauen auch, wenn die sich extra so schön gemacht haben und so schön in der Öffentlichkeit auftreten, die es damals halt noch gab, die es heute nicht mehr in dem Sinne gibt, dass man da rausgeht und weiß, man spielt diese öffentliche Rolle, man zieht sich schön an, putzt sich schön raus und achtet jetzt mal nicht auf ein paar subjektive Befindlichkeiten. Also selbst einem kleinen Kind wurde das dann schon so als Vorstellung auferlegt. Ja, du bist hier in der Öffentlichkeit, kümmere dich nicht nur um dich selbst und bohr hier in der Nase nur auf dich fixiert, sondern schau dir die Frauen an, weil die sind sonst ja gekränkt, haben sich hier extra so schön gemacht. Aber wie glaubst du, wie die sich fühlen, wenn du den nicht mal eines Blicks würdigst? Also ja, das war halt diese Pflicht, diese Autorität, die einem da von der Gesellschaft so aufgezwungen wurde. Ah, gut, das lese ich hier kurz vor. Seite 27, wofür es sich zu leben lohnt. Ein anschauliches Beispiel für dieses Überschreitungsgebot der symbolischen Ordnung hat der Schriftsteller Dario Fo einmal in einer Fernsehdokumentation über die Kultur Italiens vorgeführt. Er erklärte, dass italienische Frauen den öffentlichen Raum gerne als eine Art Bühne benutzen und eine entsprechende Form des glanzvollen Auftretens dafür entwickelt haben. Somit sei es dort nicht, wie es in manchen puritanischeren Kulturen empfunden wird, unhöflich, die Frauen zu betrachten, sondern im Gegenteil, es werde von den Frauen selbst als äußerst unhöflich empfunden, wenn man ihre Bemühungen keines Blickes würdigt. Wenn er als kleiner Junge, so Fo, an der Hand seiner Mutter auf der Straße ging, dann sei es darum vorgekommen, dass die Mutter zu ihm sagte: Bohr nicht in der Nase, schau dir die Frauen an. Das Gebot der Mutter riss den kleinen Dario offenbar aus seinem Narzissmus, durchbrach seine autoerotische Borniertheit und ermöglichte ihm einen Weg zum Objekt. Zugleich befahl das Gebot die Inszenierung einer Illusion, die nicht die seine war. Es besagte: Benimm dich gefälligst so, als ob du schon ein Erwachsener wärst. Eine ganze im Narzissmus gefangene Gegenwartskultur kann sich heute den kleinen Dario zum Vorbild nehmen. Sie könnte von ihm lernen, die Gebote der Kultur nicht als heteronome Zumutungen abzulehnen, sondern als Lustressourcen zu nutzen. Dann würde es ihr ähnlich wie ihm gelingen, ihren Narzissmus zu verlassen, sich auch Lustmöglichkeiten gefallen zu lassen, die sie nicht unmittelbar als dem eigenen Ich konform wahrnimmt und dadurch jene notwendigen Überschreitungen zu begehen, für die es sich zu leben lohnt. Ja. Sehr, sehr scharf hier. Aber gut, vielleicht kann ich das, was davor steht, auch noch vorlesen. Genau, das hatte ich schon mal erwähnt hier, die symbolische Ordnung, Begriff von Lacan. Hatte ich schon mal erwähnt, das Gebot dieser Ordnung ist also vor allem das Gebot zur Überschreitung, ist nicht so ein starres Regelwerk, sondern das Regelwerk ermuntert einen doch auch schon, die Regeln zu brechen. Das ist das Geniale am verbietenden, am Verbot, das zwischen den Zeilen gelesen ermöglicht es dann den Zugriff zum Objekt und zur Lust, wohingegen die postmoderne Aufforderung heutzutage: sei ganz du selbst und genieße einfach, was du in dir findest. Du darfst alles machen, wenn du es nur wirklich willst. Diese Aufforderung macht einen impotent, frigide, also unfähig zum Genießen. Impotent jetzt nicht direkt im sexuellen Sinne, sondern im psychischen Sinne, wie Faller dann schreibt. Impotent einfach, ja, da dieses Gebot des Genießens heutzutage. Zwischen den Zeilen gelesen, sagt es uns also: Ja, aber dann, du musst auch wirklich genießen. Wenn das jetzt nicht wirklich das war, was du wolltest, dann handelst du hier im Widerspruch zu dieser Moral. Also zwischen den Zeilen erzeugt das deutlich mehr Angst als das frühere Verbot vor etwa 100 Jahren, etwa als Freud seine Theorie entwickelt hat. Vor 120 Jahren war es die viktorianische Kultur, damals eine angeblich prüde Kultur, aber sie war eben nicht so prüde wie unsere Kultur heute. Weil damals gab es diese Tabus, Verbote, aber die haben zwischen den Zeilen gelesen, haben sie einfach nur dazu eingeladen, sie mal zu überschreiten und mal zu sagen: Ja, okay, Ehebruch gibt es immer, gab es immer, was soll da so schlimm daran sein, okay. Und heute gibt es diese Verbote nicht mehr in dieser Form, sondern einfach nur noch das Gebot: Mach, was dir selbst so, was zu dir passt, was du selbst so als deinen inneren Wert fühlst. Und das macht uns einfach impotent und frigide. Aber hier lese ich mal vor. Für eine allgemeine psychoanalytische Ästhetik zeigt sich hier eine grundlegende Dimension von Nichteigentum und Alterität, das heißt von Angewiesensein auf andere. Die Individuen verfügen nicht über die Gesamtheit ihrer Lustbedingungen, so wie zum Beispiel in einer kapitalistischen Produktionsweise die unmittelbaren Produzenten nicht über die Gesamtheit der notwendigen Produktionsmittel verfügen, haben auch auf dem Feld des Ästhetischen die Konsumierenden nicht alle Ressourcen zur Disposition, die sie zu ihrer Lust benötigen. Sie brauchen etwas, das sie nur von der Gesellschaft erhalten können, nämlich das Gebot, sich der Lust hinzugeben. Die Kultur wirkte nicht hemmend oder einschränkend als Verbot gegenüber vermeintlich ungehemmten Begierden. Vielmehr verhält es sich genau umgekehrt. Die Individuen brauchen das kulturelle Gebot, um Zugang zu ihrer Lust zu finden. Gehemmt sind sie selber. Man sollte nicht vergessen, dass die sogenannte symbolische Ordnung im ursprünglichen französischen wie auch im englischen Wortsinn nicht nur ein System gesellschaftlicher Regeln bezeichnet, sondern auch ein Gebot. L'ordre symbolique bzw. the symbolic order ist nicht nur eine Ordnung, sondern auch eine Anordnung. Und zwar bezeichnenderweise eine Anordnung zur Überschreitung eben dieser Ordnung. Diese Anordnung bezeichnet dabei keineswegs eine obszöne Kehrseite der Ordnung, die aus maßlosem Genießen gebildet wäre. Vielmehr handelt es sich um etwas, das mit Notwendigkeit selbst zur symbolischen Ordnung gehört, mit der Funktion, gerade den Exzess des Genießens zu vermeiden und ihn stattdessen in lustvolle Erfahrung zu verwandeln. Die symbolische Ordnung ist darum nur überhaupt dann eine solche, wenn sie sich selbst sozusagen verdoppelt und auch das Gebot zu ihrer Übertretung beinhaltet. Denn es ist die Anordnung zur Übertretung, welche die Ordnung davor bewahrt, selbst zu einem obszönen Exzess zu geraten. Dies bemerkt Epikur, wenn er schreibt, es gibt auch im kargen Leben ein Maßhalten. Wer dies nicht beachtet, erleidet Ähnliches wie derjenige, der in Maßlosigkeit verfällt. Auch die Mäßigung, die unser profanes Leben reguliert, kann zur Maßlosigkeit werden. Genau in dieser Situation leben wir gegenwärtig. Wir mäßigen uns maßlos. Wenn also die Mäßigung nicht verdoppelt wird, wenn man sie nicht, wie es konsequent ist, auch auf die Mäßigung selbst anwendet und sich also maßvoll mäßigt, gerät man in einen obszönen Exzess des Maßhaltens. Darum ist die Figur der Verdoppelung der symbolischen Ordnung in die beiden Seiten von Ordnung einerseits und Anordnung zur Überschreitung andererseits entscheidend dafür, dass es überhaupt eine symbolische Ordnung gibt, wenigstens eine, die ihren Namen verdient, weil sie die zentrale Funktion erfüllt, welche die Psychoanalyse ihr zuerkannt hat, nämlich dem Lustprinzip zu dienen. Ja, sehr treffend und scharf, was er schreibt. Es gibt also heute, lese ich heraus, gar keine symbolische Ordnung mehr. Das ist logisch, weil wir das nicht mehr so haben können. So ein Gebot, so eine Anordnung. Und darum haben wir auch keinen Zugang mehr zur Lust. Ja, ich sage es ganz klar, das Elend ist weit verbreitet. Vor allem, was jetzt die körperliche Liebe betrifft, wie schon gesagt in einer letzten Folge, das ist ja wirklich schade, dass die so aus der Mode gekommen ist, wie so viele Dinge, die früher noch sublimiert werden konnten, die was Ungutes an sich hatten, aber durch die Gesellschaft so sublimiert wurden. Aber heute gibt es keine Normalvorbilder mehr für diesen Genuss. Es gibt halt nur noch, wie Pfarrer dann irgendwo anders schreibt, nur noch den Popstar, der Popstar und der Porno, das sind die Zerrbilder der Sexualität heute. Der Popstar, der so sexualisiert ist und mit kleinen Outfits und Make-up auftritt. Und der Porno, wo alles so runtergebrochen, alles so wieder sensualistisch, wieder auf den rein materiellen Akt jetzt des Geschlechtsverkehrs, da soll alles so gezeigt werden, alles einfach mal so einfach ganz genau aufgezeichnet werden. Genau, da sind wir wieder bei dieser Spaltung in die zwei Welten. Die zwei Welten, wo man meint, von außen könnte man das noch beobachten, die objektive Realität, die da vor uns liegt. Aber diese Beobachtung ist selbst leider auch schon die Realität, auch schon Teil der Realität. Und der Porno meint ja immer noch, er könne da einfach so abbilden, einfach so eins zu eins abbilden, was da vor sich zu gehen hat. Aber ja, das ist also mit der Pornografie, mit den Popstars und dann die Drogensüchtigen, das sind diese Zerrbilder des Genusses heute. es gibt diese Normalvorbilder nicht mehr und deshalb, ja, haben wir keinen Zugang zu unserer Lust mehr, weil es halt diese gesellschaftliche Ordnung, diese gesellschaftliche Anordnung vor allem zur Überschreitung nicht mehr gibt. Und die Gesellschaft uns sollte eigentlich nur noch sagen, du sollst dich mäßigen, mäßige dich, wo es immer geht. Und es ist logisch, in dieser brutalen Welt, wie wir da auch bei Pfaller nachgelesen haben, die Brutalisierung der Verhältnisse in den letzten 20, 30 Jahren, da ist ja auch für mich klar, dass meine Eltern es auch nur gut mit mir meinen, wenn sie sagen, du musst maßvoll sein, also dich da möglichst schnell studieren, möglichst schnell einen Job finden und dich da eingliedern in diesem kapitalistischen System, das einfach ein System der Anarchie, der Warenproduktion ist, völliges Chaos der Warenproduktion hier. Und also ja, Produkte werden produziert, die überhaupt kein menschliches Bedürfnis befriedigen sollen, sondern einfach nur aus der Lust heraus, diese Zahlenkolonnen da weiter wachsen zu sehen. Genau, aber meine Eltern meinen es ja auch nur gut, weil sie halt auch wissen, auch sehen, es sind diese brutalen Verhältnisse, in denen wir da leben. Da kannst du nur überleben, wenn du dich durchsetzt und musst halt hier alles tun, dich gleich zu behaupten auf dem Arbeitsmarkt, dich gleich da durchsetzen gegen deine Mitkonkurrenten. Genau, aber das ist halt dieses Gebot, das dann heutzutage kommt, ein maßloses Gebot der Mäßigung, wo uns nicht mehr so vorgeschrieben wird. Jetzt geh aber auch mal darüber hinaus, was eigentlich erlaubte, was eigentlich jetzt angemessen wäre, sondern jetzt wirklich mal das Feiergebot, ja. Aber dazu haben wir heute keinen Zugang mehr und ich sage es ja auch an mir. Deshalb auch meine Lust, ein bisschen, wenn wir jetzt aufs Kiffen wiederkommen, auch da halt, ja, sage ich ja ganz klar, das ist ein bisschen problematisch hier die Quantität oder Frequenz, der ich diesem Konsumgut fröne, aber das ist halt auch Produkt dieser äußeren Verhältnisse, wo es keine symbolische Anordnung mehr gibt, die uns Zugang zu unseren Lustbedingungen verschaffen würde. Und da, ja, da ist es dann dieses Zerrbild der Drogensüchtige, der immer weiter, wie ich das auch sagte in Folge 28, die Mehrlust, einen Joint zu rauchen, beinhaltet schon die Lust auf den nächsten Joint. Es ist immer eine Mehrlust an einer unendlichen Kette an Joints. Und genau das, ja. Jetzt aber gab es hier noch sicher was Interessantes. Gut, dieses eine Wort Alterität ist, finde ich nur so faszinierend, weil es auch von Simone de Beauvoir war ein Seminar, das ich auch besucht habe im Studium, in ein philosophisches Seminar, also über ihr Buch Das andere Geschlecht, und da definiert sie eben die Frau so, sie ist die grundlegende Alterität zum Mann. Der Mann ist immer das Normale und die Frau wird so als Gegensatz gesetzt, als Alterität, als das ganz andere. Und das fand ich so interessant, so faszinierend. Überhaupt dieses Wort ist wunderschön. Denn ja, alterieren heißt ja sowas wie stören, wenn ich das richtig verstehe. Oder jedenfalls auf Spanisch gibt es so ein ähnliches Wort. Ja, genau, da ist heißt es stören. Es ist also so eine Störung, ein Ungleichgewicht. Und genau da, darauf kommt Žižek ja immer wieder zu sprechen. Dieses Verhältnis der Geschlechter ist nicht zu klären. Es ist auch zu einfach gedacht mit dieser Vorstellung von de Beauvoir, dass am Anfang der Mann steht und dann die Alterität. Ja gut, man kann vielleicht nicht so genau sagen, wer am Anfang kommt. Jedenfalls gibt es eine grundlegende Inkompatibilität. Und ja, aber in den patriarchalischen Strukturen ist natürlich so, dass der Mann immer übergeordnet war und dann die Frau einfach als das definiert wurde, was nicht der Mann sein kann, was nicht dem entspricht, das grundsätzlich andere zum Normalfall des Menschen. Aber ja, hier geht es jetzt ja nicht um diese Dimension, sondern Nichteigentum im Sinn von Alterität. Genau, es ist einfach was anderes als das Ich. Es gehört nicht zu mir. Und das sagt er hier auch, die auf dem Feld des Ästhetischen, die das konsumieren, also die Kunst konsumieren, haben nicht alle Ressourcen zur Disposition, die sie zu ihrer Lust benötigen. Genau. Wenn ich ein Kunstwerk anschaue, muss ich ja auch schon wissen, was gilt als schön, was weiß ich so über die Welt, was da an Harmonie gibt, oder Literatur, woher weiß ich, dass das, was Michel Houellebecq geschrieben hat, da irgendwie berührend war, irgendwie was Besonderes war. Zum einen durch das Wissen, durch die Aussagen über die Liebe, aber auch durch die Sprache und die Gewundenheit und das, was darin zum Ausdruck kam, durch diese Sätze kam ja zum Ausdruck, dass man immer weiterreden will, aber sich immer weiter ziert, überhaupt was auszusagen, sondern sich einfach nur darum schlängen will, was tatsächlich auszusagen über diesen Gegenstand, über den man da spricht. Das ist wunderschön. Aber genau, woher weiß ich, was da schön ist? Woher weiß ich, dass es auch was von außen eine Ressource, die erstmal gesellschaftlich hergestellt werden müsste? Und genau, die Kultur wirkt also nicht hemmend. Nein, sondern sie befreit uns gerade von unserer innerlichen Hemmung. Gehemmt sind wir selber. Diesen Satz, den habe ich nicht vergessen, seit ich das Buch gelesen habe. Kann ich sowieso erzählen, dass dieses Buch, das habe ich so Ende 2019 zum ersten Mal angefangen oder gelesen. Und es hat auch Monate gedauert, das durchzulesen, obwohl es nur so 280 Seiten hat. Genau, aber monatelang, weil es einfach so schwierig war zu verarbeiten und auch dann, letztes Jahr musste ich es noch weiter verarbeiten, bin immer noch nicht ganz fertig. Ich sag halt, dieses Buch ist eins der ganz wenigen, was wirklich standhaft sein wird, behaupte ich mal, und eine der wenigen Schriften, die sich lohnt zu lesen. Aber für mich war es so eine Revolution und ich sage ganz klar, Robert Pfaller ist hier der wichtigste Autor für mich. Im Podcast muss ich dem auf jeden Fall noch weiter nachgehen. Auch wenn ich die anderen Autoren hier schätze, die behandelt wurden. Marlon Krohn vor allem, Slavoj Žižek, Jacques Lacan. Ist alles schön und gut, aber Robert Pfaller kann uns hier viel, viel weiterhelfen, wie man das Leben überhaupt noch in Angriff nehmen kann in dieser schwierigen Zeit, wo uns so die Lust abhanden kommt, ja, der Zugang zur Lust, der ist ein bisschen schwierig. Gehemmt bin ich selber, genau. Ich bin die ganze Zeit so gehemmt. Und es wäre wirklich mal darum zu tun, für eine Enthemmung einfach zu sorgen. Und das ist auch meine Idee, was einen zum Podcasten so antreiben kann, ist nämlich nicht, dass man sich so diszipliniert oder motiviert. Das ist nicht die Frage, Disziplin oder Motivation, sondern es gibt einen aktivistischen Strom des Schaffens in jedem. Das war nur so eine Formulierung, die ich da mal aufgeschrieben habe. Den aktivistischen Strom des Schaffens, der muss nur noch enthemmt werden. Der ist vielleicht ein bisschen gestaut durch so einen Staudamm. Der muss nur noch freigemacht werden, freigelegt werden. Dann kann er fließen. Und darum geht es. Nicht irgendwas anzupacken, irgendwo so ein Ziel, wieder ein gewalttätiges Ziel zu setzen, sondern nein, erstmal diesen Fluss, der sowieso schon fließt, einfach zu enthemmen, der so innerlich eingeschnürt ist und wo man so verängstigt ist, weil was könnten die anderen darüber denken, über dieses Kunstwerk, das ich hier schaffe, was könnte da sein, man weiß es nicht, man ist so verinnerlicht, man hat nur die eigenen Maßstäbe und es gibt nichts Objektives, an dem man sich orientieren kann, aber genau, es wäre einfach gut, sich zu enthemmen. Dafür muss man jetzt halt selber sorgen, jetzt wo die Gesellschaft nicht mehr in der Lage ist, irgendwas zu regeln, auf der kulturellen Ebene, auf der politischen natürlich auch nicht, aber hier bleiben wir bei der Kultur, ist die Gesellschaft einfach nicht mehr in der Lage, ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und daher ja auch die Notwendigkeit von Revolution aus meiner Sicht. Und hier genau können wir vielleicht sogar viel sinnvoller zielführender gegen den Kapitalismus aufhetzen, wenn wir uns auf diese Schandtaten stürzen, nämlich in der Liebe, in den Lustbedingungen, die uns abhanden kommen. Wenn wir das als Kommunisten so offenlegen, was der Kapitalismus hier anrichtet mit unserem Gefühlsleben, dann können wir vielleicht ein besseres Argument machen als mit diesen ganzen Wirtschaftstheorien und so weiter. Und ja, das war auch schon in Folge 21 mein Anspruch. Diese Überbau-Unterbau-Theorie des Marxismus. Es gibt den materiellen Unterbau einer Gesellschaft, wie es funktioniert, wie das System organisiert ist, aber dann den Überbau, die Narrative, die sich die Gesellschaft über sich selbst erzählt. Und hier können wir also den Überbau den Überbau so aufbauen aus der Liebe und aus dieser Kulturkritik am heutigen Zustand und den Unterbau, das dann der ökonomische Sozialismus, den wir dann da einführen. Aber es ist gar nicht nötig, vielleicht so sehr auf den abzustellen und so viel über die Wirtschaft zu reden, sondern um das Volk hinter uns zu bringen oder zumindest eine gewisse Zustimmung zu erzeugen, kann man vielleicht eher hier auf die Liebe und auf die Lust schauen. Es gibt dieses schöne Buch auch, warum Frauen im Sozialismus besseren Sex haben. Das habe ich auch noch nicht gelesen. Wie gesagt, komme ich hier nicht dazu, alle Bücher zu lesen, aber das ist auf jeden Fall sehr gut mal für später. Aber ja, ist letztlich, denke ich, was da beschrieben wird, ist mir sowieso schon klar, dass es auch keinen guten Sex geben kann im Kapitalismus, weil man da ständig so unter Druck ist und im Sozialismus für Frauen und Männer sicherlich einfach die Möglichkeit erstmal besteht, sich da ein bisschen befreit zu fühlen von dieser Konkurrenzsituation, die sich dann auch immer weiter auf die Liebesbeziehungen ausdehnt. Konkurrenz, Verinnerlichung, Authentizität. Es entstehen neue Heiratsmärkte, wie Eva Illus schreibt in diesem Buch, das dann irgendwann später auch nochmal behandeln kann, aber jetzt noch nicht. Aber sie schrieb da, die Sexualität wird immer wichtiger als so eine Art Kapital bei der Partnersuche. Es kommt schon stärker aufs Sexuelle an, wo es früher halt vielleicht eher noch so aufs Sozioökonomische ankam. Und die Sexualität war dann etwas, was dazu kam, was so ein was halt notwendig dazugehörte zu so einer Beziehung oder einer Ehe. Aber es war klar, die wird erstmal aus anderen Gründen geschlossen, vielleicht aus Liebe, aus Zuneigung, romantischer Zuneigung. Aber heute wird die Sexualität immer weiter schon mit einbezogen. Es entstehen diese sexuellen Felder. Genau, Sexualität, also ich weiß nicht genau, was sie an dieser Stelle meinte, Eva Illus, aber auf jeden Fall das Aussehen, die Attraktivität einer anderen Person wird schon zu einem viel gewichtigeren Entscheidungskriterium bei der Partnersuche als jetzt ihre wirtschaftliche Stellung zum Beispiel. Und ja, auch beim Sex, wie befriedigend ist der Sex, eigentlich auch eine interessante Frage. Und muss es eigentlich so sein, so immer befriedigender Sex, oder könnte man nicht auch jemanden lieben und sagen, ja okay, der Sex ist vielleicht hier nicht so befriedigend, aber ja, vielleicht kann man dann so eine offene Beziehung haben und dann diese Lust eher mit einem anderen Partner so ausleben. Auch das wäre vorstellbar, könnte man zumindest mal denken. Das ist die Richtung, in die man denken kann, wenn man sich von diesen 68er Vorstellungen der angeblich freien Sexualität befreit, aber diese Freiheit ist einfach nur ein Gefängnis, das uns dann einsperren soll in diesen monogamen Beziehungen. Und ja, was die 68er mir dann jetzt antworten würden, sagen, ja, du selber, du hättest doch die Freiheit, da was zu machen, kannst doch selber eine offene Beziehung leben, du selber bist doch so befreit. Aber das ist genau wieder diese Privatisierung, Abstellen aufs Private, diese Charaktermasken, die Marx schon erkannt hat. Ich soll jetzt schuld sein daran, dass ich nicht mehr so zurechtkomme mit der Sexualität, da soll irgendwas sein in meiner Biografie. Nein, es ist gesellschaftlich hier was schiefgelaufen und das prangere ich an und mache vor allem den 68ern zum Vorwurf, aber natürlich auch denen, die danach gekommen sind und die sich damit so angefreundet haben. Okay. Es bin nicht ich selbst, der ein Problem hat. Beziehungsweise ja, ich stehe jetzt vor diesem Problem, aber der Verursacher ist die Gesellschaft. Die Gesellschaft will hier einfach nicht mehr ihre Funktion wahrnehmen, hier meine Lust freizulegen, sondern man ist so privatisiert, selbst hier in der Sexualität, alles privatisiert. Okay, aber hier, ja, glaube ich, genau, Epikur sagt, also es gibt auch im kargen Leben ein Maß halten. Wir mäßigen uns heute maßlos, es ist diese Askese, das Gürtel enger schnallen, die schwarze Null. Wir dürfen auf keinen Fall Schulden machen, unsere Kinder belasten, die Zukunft da belasten. Und ja, genau das ist halt meine Kritik an der Klimabewegung, dass sie hier viel zu nah an dieser neoliberalen, christlich-puritanischen Weltauffassung ist. Wir müssen einfach nur so haushalten wie die schwäbische Hausfrau. Und genau da sollte man aber mal Epikur lesen und bei ihm nachlesen. Ja, okay, wir müssen da ein bisschen schonender umgehen mit den Ressourcen der Erde, aber auch damit, aber auch da gibt in diesem kargen Leben, dass wir da eingehen können, okay, ein bisschen karger kann es sein als heute. So viele Produkte, so viele sinnlose Produkte, die hergestellt werden, brauchen wir nicht. Aber auch da gibt es ein Maß halten. Und wenn man da nicht Maß hält, dann erleidet man Ähnliches wie der Maßlose. Also derjenige, der sich maßlos mäßigt, verfällt genauso einer Maßlosigkeit wie derjenige, der sich einfach so maßlos seiner Lust hingibt, maßlos irgendwelche Ausschweifungen betreibt, ja, maßlos einfach ist, ohne Maß arbeitet vielleicht. Genau. Das wusste also schon Epikur, und Pfaller verwendet diesen Begriff der Verdoppelung. Also wir müssen auf die Mäßigung selbst nochmal die Mäßigung anwenden. Erst dann ist es eine wirkliche Mäßigung. Wenn wir sagen, ja, in Maßen okay, aber selbst dieses in Maßen müssen wir noch in Maßen setzen. Selbst da müssen wir noch sagen, es muss auch mal Momente geben, wo es das dann nicht mehr gilt, dass jetzt alles in Maßen sein soll, sondern da ist wirklich mal dieser Überschuss raus, im Überschuss, dieser Exzess muss da wirklich mal sublimiert und gefeiert und erlaubt sein. Genau. Und ja, es ist logisch, in der heutigen Politik, mit der Austeritätspolitik, ist ja schon so wunderschön in diesem Wort. Austeritätspolitik sagt ja nichts anderes aus als die Politik der Kargheit, der unendlichen Mäßigung. Und es ist sehr schön, dass Wolfgang Schäuble dann dieses Wort sich nicht zu eigen machen will und also auf die Frage von Theiler in der Bundespressekonferenz ja sagte, ich weiß jetzt nicht, wovon Sie reden mit der Austeritätspolitik. Es ist logisch, weil er selber auch sieht, dass dieser Begriff einer ist, der ihm so kein Kapital in der politischen Diskussion bringen würde, sondern da würde wirklich offenbar werden, wenn man den so weiter von linker Seite besetzen könnte, würde wirklich offenbar werden, worauf es hier hinausläuft. Einfach diese maßlose Mäßigung, was wir den Südeuropäern, aber auch uns selbst da ja aufzwingen, durch die schwarze Null und so weiter, Kürzung von Hartz IV etc., maßlose Mäßigung, dass diese Austerität, und da wird es schon zu klar werden, wenn man sich das als Bundesregierung zu eigen machen würde, zu klar werden, dass es nur darum, dass man selber in diesem Exzess einfach gefangen ist, dass man gar nicht mehr anders kann, als so zu denken, wir müssen einfach nur, wir sind in dieser Paranoia gefangen, wir sind im Wettbewerb, wir haben ständig Angst abzurutschen im globalen Ranking, wir müssen uns hinterfragen, ständige Audits, genau, sind wir noch effizient genug, und ja, Austeritätspolitik ist also ein sehr guter Begriff, der aus gutem Grund von ihren Vertretern nicht so in den Mund genommen wird, weil es einfach eine korrekte Bezeichnung dessen ist, was da vor sich geht, und vor allem in einem viel weiteren Sinne, nicht nur auf der ökonomischen Ebene, sondern was Pfaller hier zeigt, vor allem auch auf der kulturellen Ebene vor sich geht. Okay. Jetzt reicht es dann aber auch mit diesem Buch, und das war ja wirklich Zufall, dass das so gut zusammengepasst hat. Die Stelle jetzt hier ganz am Anfang mit der am Ende. Und ja, jetzt schaue ich hier, dass ich zumindest dieses Interview, das ich mir vorgenommen habe, noch durchkriege. Und dann müsste aber auch mal gut sein, den Kommunismus und so weiter. Bataille schreibt auch über Stalin, das wollte ich nämlich vorlesen, Bataille. Wunderbar, Georges Bataille schreibt über Kommunismus und Stalinismus, und was er dazu sagen hat, das lassen wir uns dann überraschen, einfach beim nächsten Mal. Lacan und Platon stehen auch noch auf der Liste, aber da hatte ich ja gesagt, die brauchen noch Zeit zum Reifen, die sind wie ein guter Wein, diese Werke von Lacan und Platon, geben wir denen die Zeit, genau, aber ja, die handeln auch von der Liebe, und mein Anspruch ist auf jeden Fall hier, die Liebe muss in den nächsten, sag ich mal, nächsten 15 bis 20 Folgen im Mittelpunkt stehen. Also das habe ich mir jetzt schon so vorgenommen. Ja, weil ich einfach gemerkt habe, es ist so, die Liebe hat sich da immer so wieder so eingeschlichen über die letzten 10, 15 Folgen. Nachdem ich Folge 16 aufgenommen hatte, dachte ich eigentlich, jetzt reicht's ja mit dem, was ich schon gesagt habe zur Liebe. Aber immer wieder schleicht es sich ein, und das ist ganz klar, das mich einfach so stark beschäftigt, dass, ja, da muss ich die theoretische Grundlage legen, um dann vielleicht auch mal zum Handeln, zur Praxis überzugehen. Aber es ist klar, da orientiere ich mich auch an Marlon Grund, der schreibt, es wäre einfach zu viel verlangt, von Marxisten heutzutage mehr zu erwarten als Esoterik, weil jetzt ist die Zeit der Vorbereitung der Revolution, jetzt kann es nur Esoterik geben, diese Theorie mal aufstellen, das halt heute schon die Praxis zu schreiben, aber die wirkliche Praxis ist dann in der Revolution später, wo wir die Macht an uns reißen, den sozialistischen Staat aufbauen. Und auch ich kann hier noch nicht zur Liebespraxis übergehen. Also jetzt ist halt die Zeit, genau, jetzt halt mit dem Lockdown, genau, kann man sowieso wenig machen, wenig Leute kennenlernen. Also jetzt ist die Zeit für die Theorie. Jetzt muss ich mir eine gute Theorie ausarbeiten, um dann später auch bereit zu sein zum Handeln. Genau, so ist immer diese Homologie, diese Parallele zwischen Liebe und Kommunismus, hatte ich schon da damals eingeführt in Folge 16, weil der Kommunismus doch auch auf dieser Idee beruht, aus Liebe diese materiellen Güter mit den Mitmenschen teilen zu wollen und diese Früchte der eigenen Produktivität teilen zu wollen und die nicht nur für sich selbst zu behalten. Aber okay, jetzt kommen wir hier zur Liebe. Lass mich den Kommunismus für nächstes Mal. Es geht um die Liebe. Und wir waren hier bei dieser Diskussion der User auf Neon stehen geblieben. Die sind also auch so, wie Jesus damals schon sagte, wer eine Frau nur ansieht, der hat schon, wer nur begehrlich da auf einen anderen blickt, der hat eigentlich schon Ehe gebrochen. Und dann sagt der Fragesteller hier aber, Jugendliche sind am untreuesten und verteufeln gleichzeitig Untreue am stärksten. Wie lässt sich das erklären? Da sagt Faller dazu, junge Leute haben das Recht, naive Ideale zu hegen und sie dann auch auf naive Weise zu verfehlen. Freilich zeigt sich in dieser aktuellen Mode ein deutlicher Unterschied zu früheren Generationen, die ähnlich naiv an ganz andere Dinge geglaubt haben, an die totale Veränderbarkeit der gesellschaftlichen Verhältnisse und der eigenen Gefühle zum Beispiel. Die aktuelle Naivität erscheint mir als eine Form der gegenwärtig sehr verbreiteten Unfähigkeit zur Politisierung, der Unfähigkeit, die Dinge schonungslos und rebellisch zu betrachten. Die Jungen heute wollen gesundes Obst, faire Produkte, saubere, traditionelle Liebesbeziehungen und sonst wenig. Sich zu fragen, warum sie nur das wollen und was das historisch sowie in Bezug auf Klassenverhältnisse bedeutet, fällt ihnen kaum ein. Aber vielleicht ändert sich das gerade ja wieder. Ja, diese Klassen sind also die Klassen von Marx, Bourgeoisie und Proletariat, wo ich ja auch schon in Folge 28 das vorgelesen habe, von Slavoj Žižek, dass viele Leute meinen, sie können sich da nicht einordnen. Die stehen da dazwischen, zwischen Proletariat und ausgebeuteten Arbeitern und der herrschenden Klasse der Bourgeoisie. Aber nein, sagt Žižek, wir müssen weiterhin festhalten, die Klassen existieren weiterhin. Und was auch interessant, was Žižek schreibt, es ist nicht so, dass da ontologisch, also wieder in dieser Realität, dass da sowas sein soll, wo wir die Klassen feststellen können, dass wir also sagen müssen, diese Gesellschaft ist halt so beschaffen, da sind diese Klassen, nein, sagt er, sondern Klassenkampf ist halt so ein hilfreicher Begriff, der dazu dient, aufzudecken, was vom herrschenden Diskurs verdeckt wird, was also von dem verdeckt wird, was wir sonst so in den Nachrichten und in den Diskussionen mit Freunden im Fernsehen und so weiter hören und lesen. Was da verdeckt wird, ist eben, dass es diese beiden Klassen gibt und dass eigentlich nach wie vor, wie bei Marx beschrieben, wir alle, wir Lohnarbeiter, da, wo wir uns so verdingen müssen, unsere Arbeitskraft verkaufen müssen, so ausgebeutet und so beherrscht sind und eigentlich nur nach der Pfeife der Bourgeoisie tanzen müssen. Das kommt darin zum Ausdruck, der Klassenkampf. Es ist nicht diese fundamentale ontologische Realität, die dahinter liegt, sondern der Name für einen Widerspruch, für einen Antagonismus, genau, Antagonismus, so ein Widerspruch, ein Gegensatz, ein Kampf. Das ist das Geniale, was Marx geleistet hat durch dieses Wort Klassenkampf, dass er uns da was an die Hand gibt, wo wir das aufdecken können und sagen können, ja, aber das verschweigt er hier irgendwie, kehrt das unter den Teppich, dieser herrschende Diskurs, und ist ja klar, dass er das unter den Teppich kehren muss, aber genau, weil diese Monopole, diese Medienmonopole sind ja auch, gehören ja auch wiederum der Bourgeoisie, den Reichen, und die wollen ja, dass es immer so weitergeht, und auch die Öffentlich-Rechtlichen, ja, das ist okay, da muss man nicht mehr viel dazu sagen. will ich nicht mehr viel sagen. Nach 5 Jahren Auffahren-Podcast. Wie die Öffentlich-Rechtlichen ja ihre Tentakel so ausfahren und eigentlich den Aufwachen-Podcast damit reingezogen haben in ihre liberale Blase, da in ihre Jauchegrube. Aber okay. Jetzt wieder, das hatte ich ja eigentlich schon vorgelesen. Jetzt geht es hier um die nächste Frage. Jetzt aber wirklich mal bei der Sache bleiben. Und diese nächste Frage von Jakob Schrenk lautet also: In der ganzen Diskussion um Liebe, Monogamie, Treue und Untreue spielt natürlich der Dritte eine große Rolle. Freud schreibt, die Konvention setzt fest, dass beide Teile diese kleinen Schrittchen in der Richtung der Untreue einander nicht anzurechnen haben und erreicht zumeist, dass die am fremden Objekt entzündete Begierde in einer gewissen Rückkehr zur Treue am eigenen Objekt befriedigt. Das klingt ein bisschen nach dem blöden Spruch, Appetit holt man sich auswärts, gegessen wird zu Hause. Ja, hier muss ich doch wieder stoppen, dieses Zitat von Freud bringt es also zum Ausdruck. In der Ehe, das ist so eine Konvention, aber es ist darin auch schon eigentlich klar gemacht, okay, es wird immer solche Versuchungen geben, wo man vielleicht mal einen anderen außerhalb der Ehe begehrt, aber das ist darin auch schon mit einberechnet und die Begierde entzündet sich am fremden Objekt, aber ja, man kehrt dann vielleicht doch wieder nach Hause zurück und sagt sich, okay, da habe ich ja doch nicht mehr zu Hause. Und wie Schrenke dann sagt, dieser blöde Spruch, Appetit holt man sich auswärts, gegessen wird zu Hause. Und das war jetzt auch die Frage. Jetzt kommt, beziehungsweise keine Frage, ein Diskursbeitrag des Interviews, aber jetzt Fahler. Liebe ist eine Kulturleistung. Darum ist sie niemals eine Sache nur zwischen zwei Menschen. Auch wenn die beiden vielleicht niemals eine dritte Person real geliebt haben, so haben sie doch von anderen erfahren, was Liebe ist, was dazugehört, wie sie gemacht wird etc. Je mehr wir daher gegenwärtig alles, was zur kulturellen Umgebung der Liebe gehört, wie die Höflichkeit, die Galanterie, den Charme, den Flirt etc. aus dem öffentlichen Raum verbannen, desto mehr verwahrlosen auch die intimen Beziehungen. Die aktuelle Tyrannei der Intimität im Sinn Richard Sennetts zerstört nicht nur den öffentlichen Raum, sie verdirbt auch den Intimen. Okay, ja, das fand ich sehr schön, was er hier schreibt. Ist also die 68er wollen diesen Rückzug ins Innerliche. Aber was finden wir dann? Gut, jetzt sind wir halt alle so privatisiert, eingeschlossen in der privaten Liebesbeziehung. Und es gibt nicht mehr diese Forderung der Öffentlichkeit, du solltest dich da galant geben. Jemand ein Kompliment machen, jemand die Tür aufhalten oder so. Galant, eine scherzhafte Bemerkung. So gemeinsam eine Situation in der Öffentlichkeit gestalten. Nein, das gibt's alles nicht mehr. Aber er sagt hier, das hat dann ja wiederum auch Auswirkungen auf die intimen Liebesbeziehungen, auf das Innere dieser Beziehung. Da verwahrlosen die Beziehungen auch. Und finde ich einen sehr stringenten Gedanken zu sagen. Dann gibt's, wenn man so formenfeindlich ist, so jede Form ablehnt, wie kann dann diese Liebesbeziehung im Privaten dann noch ablaufen? Dann gibt es da ja auch keine Form mehr, an denen man sich so orientieren kann. Und das schadet dann auch diese privaten Beziehung, dass es keinen öffentlichen Raum mehr gibt, dass da alles so abgelehnt wird, weil es wäre schon Belästigung, wäre schon, weiß man nicht, was man da anrichten könnte bei der anderen Person. Denn die andere Person ist ja so infantilisiert heutzutage, die ist nicht in der Lage, ihre Rolle in der Öffentlichkeit zu spielen, sondern wir unterstellen dem anderen grundsätzlich, du bist ein kompletter Idiot, deine subjektiven Befindlichkeiten, die stehen an erster Stelle und ja, du könntest dich von allem verletzt fühlen, man sollte gar nicht sagen, alles verletzt, hat Marlon Brando da geschrieben, beziehungsweise zitiert, gar nichts mehr sagen einfach. Ja, und das ist meine Position, was ich ja sowieso schon in meinem Leben so durchgesetzt habe, jetzt, wo ich so schüchtern bin. Aber deshalb will ich hier einfach agitieren, um zu sagen, das kann nicht die Lösung sein. Das kann einfach nicht die Lösung sein. Aber jetzt weiter zur nächsten Frage. Jakob Schrenk wieder. Noch grundsätzlicher könnte man mit Roland Barthes sagen, das geliebte Wesen wird begehrt, weil ein anderer oder andere dem Subjekt gezeigt haben, dass es begehrenswert ist. So spezifisch das Verlangen auch sein mag, entzündet sich das liebende Verlangen doch durch Induktion. Ihre Meinung? Barth hat recht. Und diese soziale Ansteckung betrifft nicht nur das geliebte Wesen oder den Popstar, sondern auch das Lieben selbst. Im 17. Jahrhundert notierte François de la Rochefoucauld: Viele Menschen hätten sich niemals verliebt, hätten sie nicht andere darüber sprechen gehört. Ja, das habe ich ja vorher erwähnt. Also erstmal muss man es bei anderen sehen, dann kann man sich davon anstecken lassen. Genau wie bei einem Virus wird man auch angesteckt. So auch die Liebe ist auch ein Virus. Klar, hat sich dann immer weiter ausgebreitet, wie Michel Houellebecq das beschrieben hat. Plötzlich so großen Anklang gefunden und zack, ganze Welt infiziert. Und aber Voraussetzung dafür, dass man halt erstmal jemand anders sieht. Erstmal muss man damit in Kontakt kommen, nicht in physischen Kontakt. Reicht auch ein Buch, einfach da diese Idee aufzunehmen. Es gibt die Liebe, genau wie bei Michel Houellebecq, die Liebe existiert, hat er da geschrieben. Und das hat mir dann ja auch wieder Mut gemacht und mir so gezeigt, okay, es wird heute viel, viel wirres Zeug verbreitet über die Liebe. Aber hier wenigstens mal ein klarer Satz, ja, ein klarer Satz von Houellebecq. Und das hat mich enorm, befreit und gestärkt und wieder so, ja, einfach so voll Freude nach dieser Liebe suchen lassen, weil ich wusste, jetzt habe ich diese Grundlage, die Liebe existiert. Genau, aber dazu brauche ich halt erstmal diesen anderen, muss irgendwo sehen, muss irgendwer muss mir das zeigen, in diesem Fall Michel Houellebecq. Irgendwer, von irgendwem muss man das lernen, dass da was zu begehren geben könnte. Gut, jetzt wieder Jakob Schrenk. Die Probleme der monogamen Beziehung vorausgesetzt, bietet sich natürlich eine offene Beziehung an. Es sind in der letzten Zeit eine ganze Reihe von Artikeln erschienen, in denen gefordert wird, dass die Monogamie neu verhandelt werden müsse. Was könnte problematisch sein an der ab und zu geforderten offenen Beziehung? Inwieweit ist die offene Beziehung narzisstisch? Hat auch das Gebot absoluter Treue und Ehrlichkeit etwas Narzisstisches? Pfaller. So wie die unerbittliche Forderung nach Treue, hat auch die offene Beziehung etwas narzisstisch Grausames gegenüber dem anderen. Nämlich die Vorstellung, dem anderen alles sagen zu dürfen, ja sogar zu sollen. In beiden Formen herrscht die tyrannische Vorstellung, alles teilen zu müssen. Ach, das finde ich so interessant. Hier ist, sagt er, also vielleicht wäre es moralisch ja sogar, hier ist ja wirklich jetzt eine moralische Frage. Moral regelt die Beziehung von uns zu unseren Mitmenschen. Wie sollten wir uns da erhalten, das ist halt diese Handlungsanweisung immer ein bisschen schwierig. Aber wie Marlon Grund schreibt, man muss nicht gegen die Moral hetzen, sondern kann schon zu ihr kommen, halt nach dem Nachdenken. Aber bitte nicht davor, bitte nicht vor dem Nachdenken schon zur Moral kommen, sondern erst danach. Und hier geht es ja wirklich auch um Moral, ist nämlich um die Frage, sollten wir, wenn man jetzt eine Beziehung hat und da aber außerhalb der Beziehung Sex haben möchte oder auch nur einen Flirt haben wollte mit einer anderen Person, muss man das dem eigenen Partner dann sagen? Ist es dieses Gebot zur Ehrlichkeit? Oder Fahle dreht das hier um und sagt, nein, warum sollte man überhaupt davon ausgehen, dem anderen alles sagen zu dürfen? Es muss vielleicht auch etwas geben, was man vor ihm geheim halten muss, um ihn zu schützen. Und ja, vielleicht hat er es ja auch schon so selber bemerkt, aber einfach um diese Vorstellung aufrechtzuerhalten, auch aus Taktgefühl gegenüber ihm, sagt man es vielleicht besser nicht. Also es ist nicht so einfach, dass man hier bedingungslos ehrlich sein kann. In manchen Fällen, ja, ist es sicher angebracht, so ehrlich zu sein, zu sagen, ja, das ist jetzt eine offene Beziehung. Aber in anderen Fällen sagt er hier also, nein, dann könnte man noch weiter daran festhalten, in dieser Beziehung zu sein, aber es nicht als offene Beziehung zu deklarieren, aber vielleicht trotzdem nebenher noch eine Affäre zu haben. Das ist wirklich ein revolutionärer Gedanke, dass das vielleicht sogar moralischer sein könnte als diese bedingungslose Ehrlichkeit. Nächste Frage. Was ließe sich über die Kulturtechnik der heimlichen Affäre sagen? Pfaller. In US-amerikanischen Filmen höre ich in letzter Zeit immer öfter den Satz, wir haben keine Geheimnisse voreinander. Ich weiß nicht, ob diese Totaltransparenz in Paarbeziehungen eine glückliche Idee ist und ob sie von großem Respekt gegenüber dem anderen zeugt. Mir erscheint es als die größere Kulturleistung, wenn man in einer Beziehung nicht alles vom anderen wissen will. Umgekehrt hat der andere dann auch die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass man es nicht wissen muss, oder jedenfalls nicht zugeben muss, es zu wissen. Heimlichkeit wäre aus dieser Perspektive kein Verbrechen, sondern ein Versuch, den anderen zu schützen. Und wenn man Gefahr läuft, doch eifersüchtig zu werden, dann sollte man sich vielleicht fragen, ob es einem vielleicht wichtiger ist, wie der andere sich zu Dritten verhält oder aber wie er sich zu einem selbst verhält. Ich habe doch nichts davon, wenn die geliebte Person sich ihren Appetit versagt und dann zu mir grantig ist. Da ist es doch besser, sie erlebt etwas Aufregendes und ist dann glücklich und auch mir gegenüber wieder entspannt und liebevoll. Wenn nicht vielleicht sogar durch die neuen Erfahrungen kenntnisreicher und interessanter geworden. Ich persönlich jedenfalls habe gegenüber den unbekannten Lehrmeistern und Lehrmeisterinnen meiner Geliebten immer eine gewisse Dankbarkeit empfunden. Ja, diese Sätze hier fand ich wieder so revolutionär. Habe ich, ja, das ist einfach so mein ganzes Denken hier auf den Kopf gestellt, als ich das letztes oder vorletztes Jahr dann gelesen hatte. Ich glaube, es war sogar letztes Jahr auf der Reise in Marokko, als ich im Januar in Marokko war. Hatte ich dieses Buch hier dabei und habe da mal den Beginn gelesen. Und das, was er hier sagt, also die Frage, die wir uns stellen sollten, ist ja, was ist jetzt wichtiger? Wie sich mein Partner gegenüber mir verhält oder wie er sich gegenüber einem Dritten verhält. Also hat er da diese Affäre oder nicht mit dem Dritten? Und Pfaller sagt, wichtiger wäre doch, wie er sich gegenüber mir verhält, ja? Also da gibt es vielleicht diese Untreue, in Anführungszeichen. Klar, das tut auch weh, das ist logisch, dass ihm das vielleicht einen Stich versetzt. Aber ist es wirklich so wichtig, wie sich mein Partner jetzt gegenüber einem Dritten verhält? Oder ist es nicht sogar besser so, wenn mein Partner halt Appetit hat, ja, sexuellen Appetit, okay, dann muss man vielleicht auch mal auswärts essen. Und Faller sagt hier, ich habe doch nichts davon, wenn die geliebte Person sich ihren Appetit versagt und dann zu mir grantig ist. Ja? Warum sollte ich sagen, du musst hier so monogam sein und versagst sie hier deinen Appetit, deine Lust auf andere Männer vielleicht und dann ist sie aber nur zu mir grantig? Ist ja logisch. Ist ja klar, vielleicht hat man selber auch nicht immer so Lust auf Sex, aber wenn die andere Person dann halt Lust hat, warum nicht auch mal mit jemand anderem Sex haben? Und dann ist sie auch wieder ausgeglichen und liebevoll in der eigentlichen Paarbeziehung. Und vor allem auch, was er hier am Schluss also sagt, dass die Lehrmeisterinnen und Lehrmeister seiner Geliebten, dass er denen so eine große Dankbarkeit entgegenbringt. Ja klar, weil irgendwoher müssen die es ja gelernt haben, wie mit der Liebe, wie liebt man überhaupt einen anderen? Erstmal in dieser galanten Form, aber dann auch in der Sexualität, beim Sex. Da gibt es auch gewisse Anforderungen von Geschicklichkeit, wie Pfaller auch schrieb. Gewisse, ja, muss man auch üben, das ist klar. Dadurch wird die andere Person ja schon so gebildet. Dadurch, dass es andere Lehrmeisterinnen gab, wird sie schon so gebildet. Und diese Bildung kommt mir dann ja auch wieder zugute in der Paarbeziehung. Da hat sich die andere Person ja dann auch neue Fähigkeiten und Fertigkeiten und Erfahrungen angeeignet und dann, ja, das kommt einem selber ja dann auch zugute. Das fand ich auch so genial, diesen Gedanken hier. Und da, genau, dass man da nicht so narzisstisch sein muss oder so eifersüchtig, neidisch und sagen muss, die wahre Liebe kann nur die monogame sein und wenn es hier diesen Treuebruch gab, dann kann es nicht mehr die echte Liebe sein und sondern genau umgekehrt, genau weil ich sie so sehr liebe, kann ich ihr das auch zugestehen, auch außerhalb unserer Beziehung sich zu verausgaben, genau mal über dieses Gebot dieser Ordnung unserer Paarbeziehung hinauszugehen in dem einen Moment und dann zurückzukehren und reicher an Erfahrungen und Empfindungen zu sein. Aber dann lese ich weiter. Angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Tendenzen sind solche Überlegungen natürlich hochgradig spekulativ. Ähnlich wie das Nachdenken über Alternativen zum Kapitalismus im Augenblick seiner aggressivsten Vorherrschaft. Ja, interessant. Gerade hatte ich nämlich auch daran gedacht, wieder an Marlon Grund und meine These, dass das hier von Pfaller noch viel revolutionärer ist als alles, was ein Stalinist da schreiben könnte. noch viel, viel revolutionärer. Und genau das sagt er ja auch. Also das eine, genauso wie das andere, ist heute undenkbar. Alternativen zum Kapitalismus, genauso wie solche Überlegungen, wie könnte es jenseits dieser Monogamie aussehen. Zumindest in einem Punkt aber bin ich mir vollkommen sicher. Gerade wenn ich keine Geheimnisse habe, dann muss zumindest das mein kleines, schmutziges Geheimnis bleiben dürfen gegenüber der geliebten Person. Das ist das Minimum an Respekt, das man einander in einer Liebesbeziehung schuldet. Sonst läuft man Gefahr, Intimität und Nähe mit einem Mangel an Achtung zu verwechseln und dem anderen jeden Reiz zu nehmen. Ein anderer, dem man kein Geheimnis mehr zugesteht, kommt wohl nicht lange als Ziel des Begehrens in Betracht. Ja, und das ist auch eine interessante Wendung, die er dann macht und sagt, okay, vielleicht will man auch gar keinen außerehelichen Sex, will gar keine Affäre haben, man hat gar kein Geheimnis vor der anderen Person, aber zumindest das muss mein kleines, schmutziges Geheimnis bleiben. Denn wenn ich alles so offenlege, dann wird man auch vielleicht so uninteressant. Ja, auch dem anderen müssen wir ein Geheimnis zugestehen, damit er überhaupt noch begehrenswert bleibt, damit es da diese Aura des Geheimniswollen gibt. Aber selbst wenn man so, ja, so ein Biedermann ist vielleicht oder so einfach zufrieden ist, da gar nichts sonst braucht, gar kein schmutziges Geheimnis. Aber zumindest das, diese Tatsache, dass man kein Geheimnis hat, muss das eigene Geheimnis bleiben. Ja, aber nächste Frage hier von Schrenk. Wenn ich mich nicht irre, war Monogamie jahrhundertelang keine strikte Verpflichtung für die Männer. Zumindest war Abweichung möglich. Dan Savage, Kolumnist der New York Times, hat nun geschrieben, die feministische Revolution hat von den Frauen nicht den Druck genommen oder ihnen zur Freiheit verholfen, die Männer schon immer hatten, sondern sie weitete die eng gestreckten Grenzen auf die Männer aus. Können Sie damit etwas anfangen? Pfaller. Ich glaube, man kann diese Feststellung verallgemeinern. Das meiste, was wir derzeit für Befreiungen oder Fortschritte halten, besteht in Wahrheit darin, dass wir die armseligen Standards der bisher Unterdrückten zur Norm für alle machen. Klammer, das gilt zum Beispiel auch für die Bologna-Reform an den Universitäten. Klammer zu. Das ist ein postmodernes Phänomen. Ich habe es in meinen letzten Büchern auch als Beuteverzicht bezeichnet. Jeder wirkliche Sieg besteht hingegen darin, dass die Beute, die bisher die Sieger in Händen hielten, nun allen zugänglich gemacht wird. Hätten wir die Beute nicht gewollt, dann hätten wir gar nicht zu kämpfen gebraucht. Das Ressentiment gegen die Beute ist eine Verlierermentalität und keine emanzipatorische Kraft. Friedrich Engels hat das übrigens sehr schön gezeigt. Die siegreiche französische Bourgeoisie hat es im 19. Jahrhundert verstanden, sich die höflichen Umgangsformen, die Kochkunst und die erotischen Eskapaden des Adels anzueignen. Darum feiert der französische Roman den Ehebruch. Die deutsche Bourgeoisie hingegen, die den Adel nicht zu besiegen vermochte, begann, Höflichkeit zu diffamieren. Kochkunst blieb ihr fremd und der deutsche Roman feiert die Ehe. Das ist sehr, sehr gut, was hier schreibt Engels. Also, es gab ja die französische Revolution, wie gesagt, vor zwei Folgen die Bourgeoisie, die wir heute mal bekämpfen und ersetzen müssten. Damals war es eine revolutionäre Klasse. Er hat Revolution gemacht, zumindest in Frankreich, in Deutschland, aber nicht, da haben sie es nicht geschafft, Revolution zu machen. Damals dann ja erst mit Bismarck und so weiter, Revolution von oben. Aber deshalb, weil sie es nicht geschafft haben in Deutschland, diffamieren sie all diese Privilegien des Adels, die Kochkunst, auch die erotischen Eskapaden, war so das Steckenpferd des Adels. Und das musste die deutsche Bourgeoisie diffamieren, weil sie es halt, weil sie sich weiterhin so abgrenzen und sich in Abgrenzung zum Adel sehen mussten. Aber die Franzosen, die haben ja den Adel besiegt 1789 und in den Folgejahren durch ihre Revolution ist dann ja diese Bourgeoisie an die Macht gekommen. Also die bürgerliche Gesellschaft ist entstanden, wo es nicht mehr auf deine Geburt ankam, in welchem Stand du geboren wurdest, sondern gut schon noch auf die Geburt, wie viel Kapital halt deine Eltern angehäuft haben. Aber da konntest du dann halt alles werden mit Glück und Fleiß. sagt man, ist dieser Traum, der heute halt ausgeträumt ist, aber damals vielleicht noch eine Zugkraft hatte, dass man da alles schaffen kann. Und diese Bourgeoisie hat dann also gesagt, okay, wir haben den Adel besiegt, jetzt wollen wir auch diese Beute, die bisher in den Händen des Adels war, und das waren halt diese Gepflogenheiten, diese Umgangsformen, die Höflichkeit, die Kochkunst und die erotischen Eskapaden. Ja, und Verlierermentalität war dann das, was wir in Deutschland im 19. Jahrhundert gesehen haben, dass man das diffamiert, weil man ja auf der politischen Ebene verloren hat und dann auch auf der kulturellen Ebene nicht sich das zugestehen kann, was bisher der Adel so macht. Und ja, diese Differenz zwischen Deutschland und Frankreich schlägt sich dann auch in der Kunst nieder, schreibt hier Pfaller weiter. Der deutsche Roman also feiert darum die Ehe, genau, weil die Ehe ist halt ja dieses reaktionäre Prinzip, was dann in der Revolution überwunden werden konnte, weil dem Adel war die Ehe schon die ganze Zeit nicht so heilig, es gab die ganze Zeit Eskapaden, ja, an die Moral mussten sich natürlich nur die unteren Schichten halten, aber do as we say, don't do as we do, genau, das heute die Einstellung der Herrschenden, der Amerikaner, war damals auch die Einstellung des Adels, ist ein zeitloses Phänomen, dass man da von oben herab eine Moral predigt, aber sich nicht daran hält. Aber genau, der deutsche Roman feiert also darum die Ehe, weil es die Deutschen halt nicht vermocht haben, den Adel zu besiegen, zu beseitigen und sich das anzueignen, was bisher nur ihm gehörte, nämlich diese Eskapaden, diese sexuellen Ausschweifungen auch. Der deutsche Roman feiert die Ehe, aber der französische nicht so sehr. Jetzt sagt Pfaller hier einen interessanten Satz. Die Formel "er bekommt sie" bedeutet für den deutschen Roman "der junge Mann bekommt das Mädchen". Im Französischen heißt sie "der Ehegatte bekommt die Hörner aufgesetzt", schreibt Engels. Also der gleiche Satz bedeutet ja einmal was anderes. "Er bekommt sie" ist in Frankreich dann schon so ein geflügeltes Wort, steht einfach synonym für "er bekommt die Hörner aufgesetzt". Also es gab halt wieder einen Ehebruch, eine Überschreitung dieser Norm, und das ist schon so zur Normalität geworden in Frankreich. Er bekommt sie, beziehungsweise nicht zur sozialen Realität. Es gibt natürlich vielleicht in Frankreich genauso viel oder wenig Ehebruch wie in Deutschland zu der Zeit, aber auf der kulturellen Ebene, wie damit umgegangen wird, ob das gefeiert wird oder verdammt wird, das ist die Frage, die Engels hier sehr schön analysiert hat. Engels, ja. Aber gut, davor hat Pfaller noch was gesagt, was ich hier nochmal behandeln wollte, was vielleicht beim ersten Hören ein bisschen merkwürdig klingt. Die feministische Revolution hat von den Frauen nicht den Druck genommen oder ihnen zur Freiheit verholfen, die Männer schon immer hatten, sondern sie weitete die eng gesteckten Grenzen auf die Männer aus. Das schrieb also dieser Kolumnist aus der New York Times. Und Pfaller verallgemeinert das noch und sagt, das trifft ja nicht nur auf die Sexualität zu, ja, auch sonst als was wir so für Befreiung oder Fortschritte heutzutage halten, ist, dass wir die Standards der bisher Unterdrückten zur Norm für alle machen. Ja, an den Unis meint er halt, die Standards derer, die bisher gar keinen Zugang zu Bildung hatten, sich gar nicht bilden durften, da halt ja nicht genügend Geld, wie schon behandelt, diese Arbeiterkinder, die einfach materiell nicht so gut ausgestattet sind, dass sie sich das leisten können, ein Studium über 3 oder 5 Jahre. Und dieser Standard, der wird jetzt auf alle so ausgeweitet, nämlich dass auch diejenigen, die studieren können, auch die lernen nichts mehr wirklich. Auch die werden da ja nicht gebildet, sondern werden nur herangezüchtet für den Arbeitsmarkt. Und genau das ist dann dieser Standard. Ja, früher gab es halt einige, die waren ausgeschlossen von der Universität, aber da drin gab es welche, die konnten da in Freiheit sich Bildung aneignen. Und heute kann sich gar keiner mehr Bildung aneignen, sondern einfach nur noch, ist einfach nur durchgeschleust. Es geht einfach nur darum, möglichst schnell deinen Platz dann in der Arbeitswelt einzunehmen, da so ein Ausbildungslager zu sein. und nebenbei halt noch diese ganzen liberalen Werte den Leuten einzupflanzen, damit sie das System nicht so in Frage stellen und es alles immer weiterlaufen kann wie bisher. Ja, aber wichtiger ist hier nochmal auf diesen Feminismus zu kommen. Ich als Feminist sage hier, ja, umso besser, auch da, wenn da nicht alles glatt lief mit dem Feminismus in der Vergangenheit, ist umso besser für uns heutige Feministen, um da noch anpacken zu können und uns zu freuen, dass da noch was zu tun gibt. Dass also da auch einige Bestrebungen, die sicher gut gemeint waren, aber in die falsche Richtung geführt haben. Und ja, was der Fragesteller hier meinte, war ja, dass Monogamie keine Verpflichtung für die Männer war in früheren Jahrhunderten, für die Frauen vielleicht schon, dass dann diese Ungleichheit, diese patriarchalische Doppelmoral. Aber jetzt wird das, also die Frauen waren bisher so unterdrückt, die durften kein Ehebruch begehen. Aber jetzt wird das so ausgeweitet, diese engen Moralvorstellungen werden jetzt ausgeweitet auf alle. Also jetzt sollen auch die Männer kein Ehebruch mehr begehen. Das ist sehr interessant, ja. Heute ist es also völlig tabu für jeden, egal ob Mann oder Frau, dass man Ehebruch begeht. Aber früher war es zumindest für die Männer noch so, dass man sagt, ja okay, das gehört halt dazu. Da, ja, und die Frauen waren da also unterdrückt. Aber das ist eine sehr interessante Denkfigur. Das, was wir heute für Befreiung halten, das besteht darin, die Normen der bisher Unterdrückten, also in dem Fall die Frauen, die auf alle auszuweiten und jetzt auf alle anzuwenden. Und ja, dann sind ja auch alle gleich in gewissem Sinne. Das ist eine perverse Art von Gleichheit. Ja, jetzt bin ich aber fast am Ende. Es gibt noch eine letzte Frage, die hier gestellt wird. Und es geht nochmal um Georges Bataille, den Philosophen, der etwa vor 50, 60 Jahren gelebt hat, da damals auch im Zweiten Weltkrieg. Ja, auch von dem habe ich mir viele Bücher bestellt, die ich noch nicht gelesen habe. Aber jetzt sind wir hier kurz vorm Ziel. Die letzte Frage. Was wartet da auf uns? Mit Bataille könnte man sagen, es geht in der Lust nicht darum, das Verbot endgültig zu überwinden oder gar abzuschaffen, sondern seine Existenz wird im Akt der Sünde ganz im Gegenteil genossen. Ja. Das bringt jemanden wie mich, der für die heimliche Affäre ist, in die etwas schizophrene Situation, dass ich gleichzeitig für das Verbot und dessen Überschreitung plädiere. Das ist erstens ein theoretisches Problem, zweitens aber ein praktisches. Was sagt denn der aufgeklärte Mensch, der eine offene Beziehung ablehnt, aber Seitensprünge vielleicht sinnvoll findet, ganz konkret zu seiner Freundin? Faller. Wir sollten uns klar machen, dass Menschen immer Abgründe haben, die sie nicht nur vor anderen, sondern auch vor sich selbst gern verbergen möchten. In Liebesbeziehungen ist es darum notwendig, ein bisschen weise zu agieren. Wir dürfen der anderen Person oft nicht zeigen, dass wir ihre Abgründe bemerkt haben, denn dadurch machen wir es ihr unmöglich, sie vor sich selbst zu verbergen. Und wir sollten nicht glauben, dass wir die geliebte Person bessern oder liebenswerter machen könnten, indem wir ihre Abgründe tilgen. Denn was wir an ihr lieben, sind nämlich in Wahrheit erstens gerade diese Abgründe und zweitens ihre Versuche, sie zu verbergen. Freilich kann man das alles der geliebten Person kaum jemals sagen. Man muss es stillschweigend voraussetzen und die andere Person dafür lieben, dass sie mitunter durchblicken lässt, dass auch sie diese Dinge stillschweigend voraussetzt. Ja, dieses Stillschweigende, das dann wieder dieses Dritte, auf das man sich da beziehen müsste, eine Triangulierung, sich auf eine Stille, ein stilles Einverständnis da beziehen. Und es ist wirklich eine paradoxe Situation. Wie kann man das also machen? Nicht so genau ansprechen, der anderen Person nicht zeigen, was man da entdeckt hat, was sie für Abgründe hat, denn ja, vielleicht liebt man genau das auch, wie sie versucht, diese Abgründe zu verbergen. Es ist wirklich schwierig mit der Liebe, aber andererseits auch im Grunde einfacher, als wenn wir auf diese Moral der Innerlichkeit hören. Dann geht es ja immer nur darum, die andere Person genau zu erkennen und zu sehen, okay, du hast diesen und jenen Abgrund, kann ich dir da helfen, den zu überwinden, aus dir eine bessere Person zu machen? Nein, wozu denn? Wozu, ja. Aber hier kann ich jetzt nicht mehr viel weiteres sagen, sondern nur noch diesen Satz hier feiern. von Bataille. Es geht in der Lust nicht darum, das Verbot endgültig zu überwinden oder gar abzuschaffen, sondern seine Existenz wird im Akt der Sünde ganz im Gegenteil genossen. Die Existenz des Verbots wird genossen dadurch, dass man sündigt. Und das ist ja auch, was ich vorher schon meinte, genau das Überschreitungsgebot der symbolischen Ordnung, aber vor allem zwischen den Zeilen gelesen, genau ein Verbot zwischen den Zeilen gelesen, legitimiert es dann sogar die überschreitende Handlung. Und ja, die Sünde, die wäre doch gar nicht so lustvoll, wenn man nicht wüsste, es ist jetzt verboten, jetzt ist aber wirklich verboten, zum Beispiel hier dieses Privatgrundstück zu betreten, da, wenn Kinder da vielleicht, ja, einfach einbrechen auf ein Privatgrundstück, ist genau diese Lust am Verbotenen. Aber, ja, und genau die heimliche Affäre, wie ist das dann, was ist da überhaupt die Lust, ist die sexuelle Lust oder eher diese Lust, dieses Verbot mal zu überschreiten? Das ist sehr klug und dann braucht es halt auch wirklich einen Umgang damit, wenn man schon weiß, das macht Menschen Sinn halt so, dass sie darauf Lust haben, was auch verboten ist. Und wie diese Studie zitiert wurde, sind sowieso sehr viele Leute untreu. Irgendwie 70% sagten, dass sie schon mindestens einmal untreu waren und 30% in der aktuellen Beziehung. Muss ich mal kurz hier nachlesen. Genau, 30% in der aktuellen Beziehung haben schon betrogen und 70% irgendwann schon mal. Also ja, die Leute sind sowieso untreu, aber dann braucht es vielleicht einfach einen klügeren Umgang damit und dass wir das erkennen. Die Sünde, die ist an sich auch schon lustvoll, einfach darin, dass man da das Verbot so überschreiten kann. Ja, aber ich bin sicher, dass ich diesen letzten Teil hier, den von Engels auch schon vorgelesen habe, in Folge 6 oder 7 war das, sind hier immer noch die gleichen Themen und vor allem Pfaller, sage ich mal, Pfaller muss hier noch weiter behandelt werden und ist wirklich der wichtigste, der einfach für mich so klar gemacht hat, dass man ja noch weiter philosophieren kann und die Philosophie sogar zu was verwenden kann. Es ist eben nicht so ein Hedonismus, wie da dann in einigen Rezensionen da steht auf dem Klappentext, wofür es sich zu leben lohnt. Hedonismus, nein. Einfach so der Lust so nachjagen, sagen, ja, darin liegt doch der Sinn des Lebens. Nein, es geht doch darum, diese Frage zu stellen, wofür es sich zu leben lohnt und einzusehen, zu erkennen, ja, diese materiellen Güter und erstmal die Sexualität, sexuelle Begierden und andere Dinge, Objekte in der Außenwelt, die uns so Lust verschaffen können, wie eine Zigarette oder andere kulturelle Dinge, die sind es, für die lohnt es sich zu leben. Und das heißt nicht, dass man den so hedonistisch nachjagen müsste, sondern dass man überhaupt noch in der Lage ist, sie zu greifen, dass man sich nicht zu maßlos mäßigt und sich so reinhalten will in einer richtigen, reinen Moral, sondern diese Sünde, das Grundprinzip des Lebens in der Sünde erkennt. Ja, schon Adam und Eva haben doch gesündigt. Wie also könnten wir heute behaupten, wir wären da so viel weiter? Sind wir doch immer noch so gefangen in dieser Lust, der verbotene Apfel. Der ist einfach so wahnsinnig begehrenswert. Ja, aber hier muss ich jetzt zum Schluss kommen. Ich denke, ich bin über 2 Stunden. Ja, also man muss nicht immer so offen sein in der Beziehung. Das ist halt auch dieses anti-autoritäre Erbe der 68er. Immer so offen sein, immer alles ganz genau offenlegen. Und ja, ich sage ja auch, ich will hier offener sein, mich nicht mehr so schüchtern, introvertiert sein. Aber es geht ja nur darum, inhaltlich, was man da sagt, dass man da vielleicht überlegt, ich muss jetzt nicht alles mitteilen. Aber natürlich kann man schon so offen raus sein und seine Gefühle so mitteilen, aber einfach diese Abgründe auch wertschätzen und wertschätzen, dass es die an der anderen Person gibt und dass die jetzt nicht beseitigt werden müssen, sondern genau, und auch meine eigenen Abgründe, dass ich die vielleicht nicht so offenlegen muss, sondern es halt auch genau zu mir dazugehört, dass ich die so habe und immer weiter verstecken will. Ja, das ist ein sehr interessanter Gedanke. Aber ja, jetzt im Grunde muss ich jetzt hier nur noch auswählen, welches Lied ich spielen kann. Bataille hat auch diese Idee der Akkumulation, die will uns dann wieder wegführen von der Liebe hin zum Kommunismus. Zu diesen Überlegungen, Akkumulation, ein wunderbares Wort. Aber hier kann ich nicht noch viel, viel mehr an Minuten akkumulieren für diese Episode. Die wird dann etwa bei 2,5 Stunden bleiben. Und was ich noch sagen kann, ist, es gibt diesen guten Podcast 1968 Kritik, der schon ein paar Jahre alt ist und dann eingestellt wurde, mit Moritz Klenk, der auch aus dem Aufwachen-Podcast bekannt ist. Den fand ich ganz, ganz gut beim Hören. Aber muss dann noch weiter die jüngeren Episoden raus nachhören, damit ich auch weiß, was war jetzt die Essenz der Kritik. Am Ende, ich hatte dann nur diese Folge, die Folge eher am Ende mal gehört. Und da ging es dann darum, ja, was machen Sie jetzt aus den Ergebnissen, zu denen Sie da gekommen sind in Ihrem Podcast nach all den Folgen? Und genau, es ging halt einfach nur darum, 1968 diese diffuse Bewegung, diese Revolution der 68er da zu kritisieren. Ein guter Ansatz, auch wenn es wieder nur so eine Kritik ist, zumindest eine Kritik, auf die sich aufs richtige Ziel richtet, nämlich auf die, die das ganze Elend mit der Kritik überhaupt erst in die Welt gebracht haben, die 68er. Also ja, aber da fand ich es nur so interessant in diesem Podcast 1968 Kritik, dass sie dann überlegt haben, ja, was schreiben wir? Schreiben wir ein Manifest? Genau, ein Manifest. Und bei Moritz fand ich es sehr gut. Er hat gesagt, ja, ich will das in der Hand haben, was ich mir dann durchlesen kann. Das haben wir gemacht und dann kann ich es auch wieder weglegen, kann ich es verwerfen. Das war so schön, genau, was Pfarrer auch beschreibt. Es braucht was Feststehendes, einen feststehenden Text, ein gesprochenes Wort, an dem man sich dann auch orientieren kann. Aber da sind wir heute halt nicht in der Lage, das ist auch schon zu autoritär. Genau, und die anderen haben dann nämlich gemeint im Podcast, ja, lieber was Offenes, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Was soll daraus folgen aus diesem Podcast? Reicht doch auch, wenn wir uns einmal im Jahr dann irgendwie in Frankreich in der Provence treffen und da essen gehen. Das ist doch auch eine gute Folge aus dem Podcast. Oder eine Website machen. Das war noch die Idee von Moritz. Eine Website. Und ja, erinnert mich halt so an diese Überlegung von Pfaller. Heutzutage, da darf es nichts Feststehendes geben. Es braucht immer etwas Fluides, solange noch alle Betrachter zu Produzenten werden können. Nur dann ist es richtig. Aber wo die Betrachter sich so einem festen Werk aussetzen müssten, da fühlen sie sich schon zu sehr gegängelt von dieser Autorität. Ja, und das kam da, fand ich, auch ganz gut zum Ausdruck in dieser Diskussion. Was machen sie jetzt eigentlich mit diesen Erkenntnissen aus dem 1968-Kritik-Podcast? Was soll daraus folgen? Ein Manifest? Nein. Eine Website? Oder halt irgendwie, ja, sowas Immaterielles, genau, so ein Treffen, ein Jahrestreffen oder ich weiß nicht, was da noch diskutiert wurde. War auf jeden Fall interessant und vielleicht auch mal lohnenswert zu klippen, aber genau, Soziologie, Kusanowski würde ich aber zuerst nochmal klippen, denn das ist wirklich nochmal eine Stufe drüber anzusiedeln. Aber hier wollte ich ja nur noch überlegen, was ich spielen kann, genau. Aber das habe ich jetzt auch gesagt mit diesem anderen Podcast, um nämlich hier, oder hier kann ich auch nochmal nachschauen, in meinem Skript, in meiner Vorbereitung, ja, falls es so eine überhaupt gibt, sehe ich hier, falls es überhaupt das gibt für diese Folge, wollte ich da nur schauen, ob was drinsteht. Ah, genau, hier. Okay, ja, aber da steht, ich weiß nicht, was steht da? Ja, gut, nicht so wichtig. Okay, aber dann muss ich nur noch hier ein Lied aussuchen. Von wegen Lisbeth, also Lisa, dieses Lied hatte ich schon ewig angekündigt. Kann ich es jetzt spielen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich schon bereit bin, das zu spielen. Ich überlege nochmal. Hier gibt es ein Lied, ein argentinisches, was auch sehr gut ist, Rie Ginito. Das fand ich ganz gut, ist vielleicht ein guter Ausklang, weil Lisa, nee, das passt nie so richtig. Das passt weder zum Einstieg noch zum Ausstieg. Nee, weil dazu muss man eigentlich was sagen, man muss es interpretieren. Aber ja, warum eigentlich? Ja, schwierig. Ich weiß es nicht. Es gibt, ja, Nothing's Gonna Hurt You, Cigarettes After Sex ist auch ein sehr gute Künstler hier, Nothing's Gonna Hurt You Baby oder Affection. Das sind auch sehr gute Lieder, ja. Aber weiß ich jetzt nicht. Martina Vai, Cage 13, was auch schon in Folge 22 gespielt wurde. Habe ich hier auf meiner Liste Paulo Londra, der argentinische Sänger. Den auch noch. Okay, aber was kann ich jetzt wirklich spielen? Ich glaube, dieses argentinische, weil das ist so wunderbar harmonisch und doch auch eine Art Liebeslied. Dann heißt es also immer Chinito lacht, weiß gar nicht was. Auf jeden Fall, ja, Chinito ist wohl der Name, der lacht. Und ich weine, weil Chinito ohne mich lacht, singt sie da. Und ja, auch interessant, also auch so eine Art Treuebruch, Betrug, wenn man da vielleicht, ja, vielleicht ist das auch so eine Beziehung gewesen. Und da ist man natürlich verletzt, wenn der andere dann lacht, ohne, da hat er diesen großartigen Spaß. Und da hält sich da vielleicht so mit einem Dritten. Und da könnte man auch schon ganz schön verletzt und gekränkt sein. So wie es in diesem Interview ja auch vorkam von Robert Faller, was ich in Folge 30 vorgelesen hatte, den ersten Teil, wo er die Frage aufwirft, warum nimmt man es dem Partner eher übel, Sex mit einem Dritten zu haben, als jetzt ein tiefgreifendes philosophisches Gespräch zu führen oder sich beim Sport so zu verausgaben. Warum soll jetzt der Sex, der außerhalb der Beziehung stattfindet, so viel schlimmer sein als eine sonstige Verausgabung außerhalb der Beziehung mit einer anderen Person? Da könnte man ja genauso sagen, ja gut, diese Person, die verausgabt sich so, die hat so viel Spaß mit diesem Dritten. Warum verhält sie sich so mit dem? Warum? Aber ja, dieses Lied hier, genau, kann diesen Gedanken so auf den Punkt bringen. Und es ist wirklich ein wunderschönes Lied von zwei Frauen, was da gesungen wird. Auf jeden Fall aus Argentinien, kann ich sagen, auch vom Akzent her. Und auch auf diesem YouTube-Video scheinen die da einfach so in der Pampa, in der argentinischen Pampa zu sitzen und damit ihre Gitarre zu spielen. Wunderbar stimmungsvoll und da im Abendlicht. Es ist Wahnsinn. Dieses Lied spiele ich hier als Outro. Und das war dann Folge 23. Meine Reverenz an Noah Gender hier mit dem Einstieg. Der hat mich aufgeputscht, ja, der hat mich wach gemacht. Diesen Kraftakt zu vollführen, hier noch weiter über die Liebe zu sprechen, weiter meine theoretische Basis zu stärken. Genau, aber jetzt ist nur noch wichtig, dieses ästhetische Empfinden, diese musikalische Untermalung meiner Ausführungen, meiner Thesen hier zu liefern. Und das liefert Perota Cingo mit Rie Cinito. Ich bedanke mich bei euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Mein Name ist Simon und ich melde mich sicherlich wieder zur nächsten Folge, zur Folge 34. Jetzt aber Rie Cinito.
Yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Se hace de día, el sol lo encandila, los vientos descansan y el chino se amansa y se ríe, chinito se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Mira la luna, mi niña. niña, y se acuna, que es larga la noche y es claro el camino, y ves pedacito de río, hasta donde bajarás. Mides pedacito de río, yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Mira la luna, mi niña, y se acuna, que es larga la noche y es claro el camino. Mi voz, pedacito de río, hasta donde bajarás. Mi despedacito de río. Mi despedacito de río.
No esperabas algo tan lindo.